I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von I Went to Films. Wieder wie die letzten beiden Male mit unserem Special Guest Adrian. Hallo Adrian.
Hallo.
Und natürlich wie immer mit Martin. Hallo Martin.
Hallo, hallo, hallo.
Und mit mir Markus. Und wer die letzten beiden Folgen schon gehört hat, den wird es wahrscheinlich nicht überraschen, dass wir uns heute mit Zurück in die Zukunft Teil 3 beschäftigen. Ja, ich glaube, die Begründung können wir diesmal relativ kurz halten, war halt einfach das Projekt, dass wir alle drei Teile hintereinander besprechen wollten. Oder möchte jemand speziell was zu diesem Film sagen, der ja doch so ein bisschen rausragt aus den im Vergleich mit den anderen beiden, so wollte ich sagen.
Ja, also ja. Ich muss sagen, ich glaube, das ist der Film, den ich am wenigsten sozusagen kenne, der aber trotzdem auch für sich ein eigenes Spektakel bietet. Aber ich finde es gut, dass wir den jetzt nochmal besprechen und vor allem auch dann damit die Gesamtreihe abschließen werden.
Das sehe ich eigentlich auch so. Vielleicht für die Zuhörer, die sich jetzt noch überlegen, ob ich jetzt die ganze Folge mir anhöre oder nicht, weil der dritte Teil generell eher als der schwächste gilt in der Trilogie. Also ich muss sagen, bei der Vorbereitung, ich war überrascht, ich fand ihn dann jetzt plötzlich doch besser, als ich in Erinnerung hatte. Und gerade dieser dritte Teil ist für die Charakterentwicklung von Marty und Doc wirklich interessant. Also man lernt da noch so einige Details kennen, die auch deren Beziehung nochmal im anderen Licht erscheinen lassen. Marty hat eine ganz interessante Entwicklung und der Doc ja eben auch zum Ende des Films auch. Also ich würde sagen, man sollte dem Film schon eine Chance geben, weil er dann doch einige Aspekte hat, die ihn interessant machen.
Ja, das also finde ich gut. Guter Hinweis, Adrian.
Man sieht ja auch die Qualität in Relation dann zu Teil 1 und Teil 2. Und da hat er natürlich auch ein Stück weit das Pech, dass er zwei solche Top-A-Level-Filme vor sich hat und dann dahinter kommt, obwohl er für sich genommen ja auch mindestens ein ordentlicher bis guter Film ist.
Ja, das stimmt. Ja, gut. Ich glaube, wir werden heute gar nicht so viel vorab besprechen. Deshalb gebe ich hier an dieser Stelle nochmal ganz schnell den Hinweis, bevor wir starten. I Went to Films ist eine Produktion von Martin Bornemeier. Besucht meine Webseite martinbornemeier.de. Das ist die beste Adresse für Netzkultur in Westfalen. Und als Unterstützer bei Steady könnt ihr exklusive Inhalte von I Went to Films freischalten. Der Link dazu in der Podcast-Beschreibung und auf iwenttofilms.de. Vielen Dank für euren Beitrag.
Gut, dann würde ich sagen, wir schauen die DVD. Wir haben eine Laufzeit von 1:53:24, also 1 Stunde 53 Minuten 24 Sekunden. Und wir schauen auf Deutsch. Gibt es noch irgendwas zu klären?
Nee, von meiner Seite aus nicht.
Gut. Dann würde ich sagen, machen wir es wie immer. Wir zählen runter und auf Play, also von 3 runter und auf Play, drücken wir die Play-Taste. 3, 2, 1, Play. Ja, wir sehen, dass das Sonderlogo, das Jubiläumslogo von Universal.
Genau, und zwar sehen wir erstmal verschiedene historische Logos hintereinander.
Genau.
Genau.
Ehe wir die das Logo sehen, was ja noch nicht ganz so ist wie die heutige, wobei das schon, glaube ich, dem heutigen relativ nahe kommt, wenn ich mich erinnere, nur ohne die Fanfare.
Ja, also das Logo wurde zum 75. Jubiläum gelauncht und wurde von 1990 bis 1997 eingesetzt. Und die haben also von Universal diesen Film für den Launch von dem neuen Logo ausgesucht. Ah. Was auch als Wahl sehr interessant ist, weil das für die halt auch ein wirklicher Blockbuster natürlich war.
Ja.
Ist auch interessant, dass dieses Jubiläumslogo 7 Jahre lang, habe ich das gerade richtig verstanden?
Ja, 1990 bis 97, dann kam wieder ein neues. So, wir haben jetzt gerade gesehen, dass es ja am 12. November 1955 die Geschichte handelt. Also im Prinzip wiederholt sich jetzt, sage ich mal, der Ende des zweiten Films oder das ist eigentlich auch das Ende des ersten Films.
Ja.
Witzigerweise hat der Stuntman, der den Doc spielt, der von dem Gerichtsgebäude runter wie nennt man das, runter, ist eine Leine runter fliegt, dreimal Gage bekommen, obwohl er die Szene nur einmal drehen musste.
Oder wahrscheinlich einmal eine Gage und dann zweimal so eine Wiederverwendungsvergütung, was ja hier der George McFly ja wahrscheinlich auch dann einklagen wollte vom ersten Glover. Teil. Ja. Crispin Glover, genau.
So. Ja, wir haben hier nochmal aus dem ersten Teil die Rückkehr.
Mhm. Genau, diesen Tanz mit den Flammen. Und ich finde, da sieht man, beim Doc ist irgendwie, also bei ihm ist Genie und Wahnsinn schon sehr nah beieinander, also häufig.
Ja, das macht ja, man muss auch sagen, das bringt Christopher Lloyd auch gut auf den Punkt, so ist Figur in der Form.
Und ich finde, hier sieht Marty, also Michael J. Fox, schon viel älter aus als vorhin im Auto. Es lagen ja auch dann 4-5 Jahre zwischen den ersten und dem zweiten, dritten Teil.
Ist das denn, wisst ihr das, ist das jetzt hier gerade neu gedreht oder ist das...
Das kam aus dem zweiten Teil, glaube ich.
Ja, das wird das Ende vom zweiten sein. Ja. Ja.
Weil die wurden ja back-to-back gedreht, ne?
Ja.
So 89 und 90. Also.
Durch das Back-to-Back-Drehen nimmt man übrigens an, dass Universal dadurch so 10 bis 15 Millionen Dollar gespart hat. Als wie wenn man die Filme jetzt mit 2 Jahren Versatz gedreht hätte.
So. Ja, wir sehen Docs Villa, der wir ja aus dem ersten Teil noch kennen.
Ja. Der Regen sieht doch irgendwie unnatürlich aus, muss ich gestehen.
Ja, aber ich finde jetzt gerade diese Szene, die Einstellung, wo dieses Auto so langsam an der Villa vorbeifährt, es regnet heftig, es stürmt, Marty trägt jetzt den Doc über die Schulter geschwungen, das hat so ein bisschen was Gespenstisches irgendwie. Es könnte Anfang von einem Horrorfilm sein. Das ist eigentlich... Ein sehr ungewöhnlicher Beginn des Films.
Wobei die Musik dafür zu melancholisch ist.
Ja, das stimmt. Aber
Was mir jetzt gerade so einfällt beim Gedanken, welche Auswirkungen hat das eigentlich auf das Jahr 1985? Weil, also klar, wir haben ja immer noch die Story mit dem Brief und so, ne? Und bringt das den Doc dazu, immer noch den Brief wieder zusammenzukleben?
Ja. Es gibt da einige Theorien zu. Ja. So, jetzt sehen wir links auf den Bildern, von links nach rechts Isaac Newton, Benjamin Franklin, Thomas Edison und Albert Einstein. Das sind die Vorbilder vom Doc. Und hier hängt auch natürlich der Brief zum Trocknen an der Leine.
Gerade am Überlegen, haben wir Newton früher schon mal gesehen auf den Bildern? Ich meine, da hatten wir immer nur 3 sonst zeitweilig. Martin hat das Hoverboard mitgenommen.
Nutzt es ab Fußablage, ne?
Das ist praktisch.
Ja, wirklich.
Kann man eigentlich die Höhe einstellen vom Hoverboard? Das wäre doch mal.
Ja, das wäre. Ja.
Also hier finde ich toll, dass Marty anscheinend ja Doc zugedeckt hat mit seinem Umhang aus der Zukunft. Aber ansonsten haben die halt die Bettlaken nicht gefunden. Zumindest wirkt es so. Und er ist anscheinend im Fernsehen eingeschlafen.
Ja. Howdy doody.
Howdy doody time. Also das war wohl angeblich eher eine Nachmittagssendung.
Ja.
Und deswegen ist Doc auch so überrascht. Deswegen schaut er auf die Uhr und es ist ja irgendwie früh morgens und das macht ihn auch schon stutzig. Es ist jetzt
7:01.
Ja, also in wichtigen Momenten ist Doc immer dabei, das aufzunehmen. Ne? Mit der Videokamera im ersten Teil, jetzt hier mit dem Tonbandgerät.
Vorwärts durch die Zeit in das Jahr 1985.
Also Marty wacht so langsam auf und er ist irgendwie so ein bisschen genervt und er merkt, dass es jetzt gleich ganz schwierig wird, ihm das zu erklären. Nimmt den Brief schon mal.
Weil der Doc offenkundig auch im Schock verdrängt hat, dass er ihn danach nochmal gesehen hat.
Genau. Ja, er weiß ja auch nicht, wer nach Hause gekommen ist. Deswegen die ganze Schwall an Erklärungen oder Theorien.
Und er erstreckt sich das zweite Mal, ne?
Ja. Da muss ich ja auf einem Mollakkord landen. Das passt wirklich gut.
Ja. Hat eigentlich irgendjemand mal gezählt, wie oft der Titel erwähnt wird in den drei Filmen?
Das ist eine gute Frage.
Und jetzt sehen wir hier links im Abschnitt die Uhr, die ihm auf den Kopf gefallen ist.
Ja.
Sagen wir ganz gut an der Wand des Badezimmers. Mhm.
Ja, ja, das vielleicht mal kurz in dem Moment, was ich so am Anfang meinte, dass der so ein bisschen raussticht, weil wir ja immer in diesen 30-Jahres-Rhythmen waren um das Jahr 1985 rum. Ne? Wir sind 30 Jahre zurückgegangen und 30 Jahre in die Zukunft. Also wir sind quasi wir haben quasi einen Generationensprung immer gemacht. Ne? Marty ist einmal eine Generation zurückgesprungen und dann einmal eine Generation nach vorne. Mhm. Und jetzt springt er eben in diesem Film, gehen sie 100 Jahre zurück, also eine Zeit, aus der er keine persönlichen Erfahrungen oder Erfahrungen aus erster Hand sammeln kann, weder durch Zeitzeugen, weil die alle schon tot sind im Jahr 1985, noch eben selbst.
Mhm. Mhm. 70 Jahre für den Doc des 1955, aber halt 100 für Marty. Ja,
ja, ja. Ja, ja.
Sieht auch ganz toll, wie Marty halt mit diesem Helm aus dem ersten Teil rumspielt und Marty generell sich die anderen Erfindungen anschaut, die da ein bisschen so rumstehen. In seiner Werkstatt.
Wobei der Doc, der ins Jahr 1885 geschickt wurde, ist doch der Doc aus dem Jahr 1985, oder nicht?
Stimmt, ja, hast recht. Ja, ja. Ja, es gibt ja die Theorie, dass es den er aktuell besucht, dass es ein alternativer Doc ist und es nicht der gleiche ist wie der
aus dem 85. Ja.
Es gibt da wirklich mehrere Theorien zu, dann ein bisschen kompliziert.
Ja, das stimmt, das macht das sowieso kompliziert, ne? Also die gesamte Geschichte, weil man immer nicht weiß, was ist denn jetzt schon verändert worden und was nicht.
Ja, da kommen wir sicher auch noch mehrmals zu bestimmten Filmen.
Schön auch, dass dann noch das Modell steht.
Ja, und jetzt findet er nämlich gerade das und Auto aus dem Experiment oder
aus dem
ersten Teil. Ja, das dann gebrannt hatte. Mhm. Ja. So, und jetzt, wo er sagt, glücklich zufrieden in frischer Luft, es klingt so ein bisschen, als würde das so ein bisschen beschönigen, oder? Mhm. Es ist ihm schon wichtig, dass er auf keinen Fall ihn holen.
Ja.
Natürlich kann er Einstein nicht kennen, das war ja noch damals als Wissenschaftler hauptsächlich bekannt, der Hund hieß ja noch nicht so. Ironischerweise ist übrigens Albert Einstein 1955 gestorben, also genau dem Jahr, in dem der Film spielt. Also. So, und jetzt spielt er gerade mit Kopernikus Schach anscheinend.
Das ist auch eine schöne Formel, ne? Dein Freund in allen Zeiten.
In allen Zeiten. Ja.
Das ist eine sehr schöne Formel.
Passt natürlich auch gut.
Ja.
Also, Marty ist ein bisschen genervt und würde eigentlich ganz gerne mal langsam weitermachen.
Mal das Ding reparieren.
Genau, und wir in seine Zeit zurückkehren. Ja, und der Satz ist, glaube ich,
auch
im früheren Skript vielleicht geblieben, oder? Weil das macht keinen Sinn. Denn Doc ist ja nicht wegen Biff oder wegen Marty nach 1885 verletzt worden, sondern wegen einem Blitzschlag. Also es ist wohl ein Film.
Ja, aber hat nicht dieser Streit mit Biff dafür gesorgt, dass er später als geplant da war? War da nicht was?
Nee, ich glaube, weil er doch diesen Almanach geholt hatte. Das hat doch sozusagen erst die ganzen Probleme verursacht.
Ja, ja, ja. Und er lässt sich ja danach noch von ihm anmachen.
Mhm.
Ja.
Okay,
der Marty aus dem ersten Teil durch die Tür rennt und dem Marty aus dem zweiten Teil die Birne einschlägt dabei fast.
Okay, dann macht es doch Sinn. Ja, hier wird Jules Verne zum ersten Mal erwähnt, was ja für Doc auch sehr wichtig ist später im Film. Und
Jules Verne, ja.
Genau, ja. Interessant, dass Jules Verne war ja eher, sag ich mal, ja, ein romantischer Schriftsteller. Also nicht wirklich wissenschaftlich, im Gegensatz zu H.G. Wells zum Beispiel. Auch eine sehr interessante Wahl.
Ja. Ja gut, die Frage ist, wo nach welchen Kriterien du da gehst, ne? Weil die Protagonisten bei Jules Verne sind ja in der Regel schon entweder Wissenschaftler oder es spielt halt in einem Kontext, der den Wissenschaften des ausgehenden 19. Jahrhunderts nahe kommt.
Ich finde das eigentlich ziemlich cool bei dem Thema Zeitreisen, dass man ja eigentlich von der Vergangenheit in die Zukunft ziemlich gut Sachen schicken kann. Nur zurück ist halt ein Problem, ne? Mhm.
Ja, aber auch da muss man sie halt gut verstecken.
Ja.
Hier in der Biene zum Beispiel. Diese Szene mit dem Made in Japan fand ich als Kind immer sehr interessant. Das habe ich irgendwie nicht ganz verstanden. Und ich habe vor einigen Jahren verstanden, dass in den 50er Jahren Japan so ein bisschen das war, was heute China ist. Da hat man halt viel kopiert, war eher eine billige Produktion, viel, ja.
Und man muss natürlich in dem Zusammenhang auch noch bedenken, dass das ja in den 80ern losging. Mhm. Also, ne, dass das da ja gerade seit ein paar Jahren so richtig losgegangen ist, dass Japan für Elektronik Weltmarktführer wird. Oder in die Welt, oder zu den Weltmarktführern gehörte. Und das war ja durchaus ein virulentes Thema im US-Film, dass die Japaner jetzt unsere Märkte erobern, also die US-amerikanischen Märkte. Das ist ja Stirb langsam und Wiege der Sonne heißt da, glaube ich, und da gibt es noch so ein paar andere.
So, also im Prinzip ein bisschen China heutzutage hier,
Ja. Nur halt ohne die... ohne die politischen Implikationen, weil Japan ja kein gegensätzliches System hat.
Ja. So, da frage ich mich jetzt, kann Kopernikus lesen? Wie kann er wissen, dass es das Grab von seinem Herrchen ist?
Er riecht natürlich noch immer die Knochen des Docks, ist ja wohl völlig klar.
Das ist so tierische. Ja, das ist Intuition, tierische.
Okay.
Hunde sind seit 30.000 Jahren mindestens unsere Begleiter. Mhm.
Erinnert ein bisschen an die Szene mit George McFly, wo die auch den Grabstein natürlich sehen.
Ja, auch ein schöner Satz. Ja. Bitte geh von meinem Grab runter. Diese 80 Dollar wären übrigens so in der heutigen Zeit über 2000. Mhm. So, und den haben wir ja auch einmal ganz kurz im alternativen 85 gesehen, in dem Museum von Biff. Ja.
Indianer und Chinesen
mal kurz vor in dem Film.
Nicht mitgerechnet. Das würde man heute, glaube ich, auch nicht mehr so im Film sagen, auch wenn es ein alter Zeitartikel ist. Naja. Übrigens sitzt Kopernikus da auch auf einem Buch und schaut da auch in Büchern, was sehr süß war in der Einstellung vorhin. Und Michael Jack Fox spielt natürlich auch alle Rollen in der McFarlane-Familie.
Ja.
Das ist übrigens ursprünglich nicht so geplant gewesen. Eigentlich sollte Crispin Glover mit ihm im Wechsel verschiedene Generationen abbilden, aber da er eben nicht in dem zweiten, dritten Teil mitgespielt hat, dann muss man das halt dann mit Michael Jack Fox machen.
Ja gut, die seltsamere Sache daran ist ja sowieso, dass
Leah Thompson
dann eine Vorfahrin aus der McFly-Linie spielt.
Ja, da wirkt er sehr entschlossen, ne? Was im ersten Teil noch gar nicht so war.
Mhm.
Er entscheidet sich dazu, dass er halt in die Vergangenheit fahren möchte.
Ja. So, und das Autokino ist eine reine Kulisse. Ja. Die, oh, schöne Weißrandreifen.
Mhm. Ja, es sind die Reifen auf den 50ern, die es halt damals noch nur gab.
Das ist eine reine Kulisse, weil nämlich die meisten Autokinos in der Zeit so leichte Erhebungen und Senkungen hatten, damit man besser sehen kann. Und man braucht ja eine gerade Fläche, damit er die Geschwindigkeit erreicht, der DeLorean.
Ja.
Und übrigens die Filmplakate, die ja gerade liefen, unter anderem von Mikula, das waren die ersten Auftritte von Clint Eastwood.
Hm. Also Plakaten war so Tarantula 1955 und Die Rache des Ungeheuers.
Ja. Ach, Tarantula. Clint Eastwood wurde übrigens auch um Erlaubnis gefragt, dass man den Namen verwenden darf nachher.
Ja, und was hat er gesagt? Also scheinbar ja nicht nein, ne?
Er was said to be to be tickled by the homage, steht hier.
Mhm. Ja, gut.
Also scheint ihm gefallen zu haben.
So, ich finde, dass Tobi jetzt sagt, so, der Röhrenverstärker ist heiß gelaufen. Das ist ja bei alten Verstärkern tatsächlich so.
Mhm.
Tolles Detail.
Ja.
Artis Kostüm ist natürlich auch großartig.
Ja, mit dem Atomsymbol. Ne?
Mhm.
Ja, generell ist das natürlich auch generell, also ich meine, das wird ja später auch ausgespielt, ja. Aber das ist natürlich überhaupt nicht passt.
Ja, das ist halt so, wie man sich in den 50er Jahren halt den Wilden Westen vorgestellt hat anscheinend.
Ich glaube nicht, dass es so ist, wie man es sich vorgestellt hat. Ich glaube eher, es ist halt ein entsprechendes Kostüm aus einem Film.
Ah, ne?
Okay. Weil das wird, ne? Mm. Weil die Filme natürlich alle jetzt mit Technicolor gefilmt wurden und natürlich man das auch rausgeben wollte.
Ich muss aber sagen, dass die Länge nicht so wirkt, als könnte man da auf 88 Meilen pro Stunde, also 140 Kilometer pro Stunde beschleunigen. Das wirkt also viel zu kurz, muss ich sagen.
Du weißt ja nicht, was Plutonium alles...
Ja, das stimmt.
Oder halt, nee, ist ja der Fusion-Generator.
Genau, ja, ja.
Du weißt ja nicht, was die tolle neue Technik aus dem Jahr 2015 alles für die Autos zu bieten hat.
Mhm. So, toller Cut jetzt.
Auch sehr schön.
Ganz tolle Überleitung.
Wobei die wohl nicht akkurat gekleidet sind für diese Gegend.
Mhm.
Also für Ureinwohner aus dieser Gegend.
Und jetzt sehen wir oben Kondensstreifen am Himmel. Die gab es wohl nicht zu dem Zeitpunkt, aber naja. Oder vielleicht gab es auch andere Zeitreisende.
Vielleicht hat der Doc ja schon ein kleines Flugzeug gebaut.
Ja, mit dem Gefährt am Ende des Films vielleicht. Hier jetzt übrigens wieder rechts. Sieht man das ganz gut. Aber es ist schon ein tolles Bild irgendwie, wie dieser DeLorean von diesen Indianern davon fährt. Es ist schon toll. Mhm. Jetzt schnell Rückwärtsgang einlegen.
Schön, dass die das.
Muss ja auch sagen, der hat ein gutes Fahrverhalten.
Ja.
Dass er nicht mal ansatzweise auf einer Straße fährt.
Ja.
Und auch wie schön die Höhle so passt, ne? Genau richtige Größe.
Ja, aber das war ja vom Doc auch so geplant, dass die Höhle da ist.
Ja.
Ich muss aber sagen, man weiß erst als Zuschauer gar nicht, greifen die ihn an, dann greifen sie ihn nicht an, dann fährt er vor ihnen weg. Man weiß gar nicht so richtig, wer wen angreift, aber im Prinzip ist den Indianern der Laurel völlig egal. Die wollen einfach nur weglaufen.
Also,
Nämlich vor der Kavallerie flüchten die nämlich, was wir jetzt gerade sehen.
Wobei ich schon der Ansicht wäre, dass wenn plötzlich so ein komisches Ding mitten aus dem Nichts vor ihnen auftauchen würde, dass sie das trotz der Kavallerie auch beeindrucken würde.
Ja. Also geschichtlich ist die Szene übrigens nicht ganz richtig, denn die Ureinwohner waren 1885 bereits aus Kalifornien vertrieben worden und so Richtung Norden. Also die waren halt nicht mehr in der Gegend Kalifornien anzutreffen. Mhm. Der Pfeil war übrigens in der anderen Einstellung überhaupt nicht zu sehen. Ne? Das war so auch so ein bisschen ein Filmfehler. Mhm. Der tauchte dann plötzlich auf.
Ja. So, und der Bär ist der nächste Filmfehler, weil diese Art von Bären würdest du in Kalifornien, mitten in der kalifornischen Wüste so nicht finden.
Also ich finde, wie er sich dann stoppt und immer umdreht, ob der Bär ihm auch wirklich folgt. Ich wäre einfach mein Leben weitergelaufen, aber naja gut. Martin will halt sicher sein, dass es sich auch lohnt zu rennen.
Ja, es ist ja mitten in der Wüste, ne? Also da muss man schon mit seiner Energie raushalten, dass man da nicht plötzlich verbrennt oder verdurstet. So, und jetzt haben wir die Szene auch zum dritten Mal.
Genau, und im ersten Teil war das ja, als Marty von dem Auto angefahren wird, also 55. Und im zweiten Teil, im alternativen 1985, als er von vor Biffs Museum ja von einem aus der Gang einen übergezimmert bekommen hat. Mhm. Aber diesmal ist es gar nicht, also es ist, im ersten Mal war es ja wirklich so im Dunkeln oder Halbdunkeln. Und hier ist es quasi, ja, sehr sichtbar.
Ja, darüber haben wir ja gerade schon gesprochen, dass das nur bedingt Sinn ergibt, aber gut.
Also ist,
ja, gut, ja. Aber wenn wir ehrlich sind, ist wahrscheinlich, dass irgendeine Vorfahrin von seiner männlichen Seite eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit zu seiner Mutter hat, ist wahrscheinlich sogar noch realistischer als das ganze Zeitreise.
Oder die Bane, wenn man ehrlich ist. Und McFly haben sich schon mal gekreuzt, aber ja.
Ah, das ist aber für 70 Jahre, oder nee, nicht mal 70 Jahre. 70 minus 15, also für 55 Jahre. Ja. Weil Lorraine ist ja im Jahr 1955 schon 17. Ja. Also,
habt ihr gesehen,
das ein bisschen
dass er geguckt hat, ob er eine Hose anhat, als er die Decke beiseite zog? Ja. Ne? Das ist super.
Ja. Ich muss aber sagen, generell bei den McFlys, ich finde diesen Akzent auf Deutsch, in der deutschen Synchronsprecher-Version irgendwie sehr seltsam.
Ja, es ist halt immer schwierig, wenn du einen englischen Akzent, im Original wären es ja, glaube ich, Iren oder Schotten.
Nee, es sollten Iren sein.
Ja, ne? Das ist halt immer schwierig dann, wie du das vernünftig übertragen kannst. Und ich sag mal so, mit dem Alter des Films können wir schon fast froh sein, dass es ja kein deutscher Dialekt ist. Aber ich finde, es geht noch einigermaßen. Man hätte jetzt überlegen können, also ich schätze mal, wenn ich damals in der Wahl gewesen wäre, hätte ich einfach einen klassischen englischen Akzent genommen.
Ich finde halt toll, wie gut Martys Tischmanieren sind.
Mhm. Ja. Auch das authentische 1885 Farmwasser. Schrotkugeln.
Das ist irgendwie auch deswegen witzig, weil Zemeckis hatte ja vor diesem Film Roger Rabbit gedreht und jetzt essen die natürlich ein Kaninchen. Das ist
offenkundig ist sie doch etwas abergläubisch noch aus der alten Heimat. Schön auch, dass wir hier diese Kamerafahrt haben, dann während die beiden sich, naja, streiten ist übertrieben, aber ne, hin zu Marty.
Ich frage mich aber, ob eigentlich oft Fremde zu ihnen kommen, weil sie ja so weit außerhalb wohnen. Naja.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Marty läuft auf den Gleisen oder auf dem Gleis.
Bis nach Hill Valley.
Ja. Das immerhin schon eine Bahnstation hat. So, und diese Einstellung ist jetzt natürlich für alle, die ihn schon gesehen haben, eine Hommage an Spiel mir das Lied vom Tod, wo Sweetwater auch genauso mit einer Kamerafahrt über den Bahnhof rüber eingeführt wird. So, dann haben wir nochmal die Stadlers, diesmal Pferde.
Genau, von Pferden zu Pferdestärken, kann man da sagen.
Das Badehaus.
Und wie immer, wenn ein Fremder in die Stadt kommt, ne, wird man natürlich beäugt.
Also ich finde toll, wie
ich weiß gar nicht, ob das daran liegt. Ich glaube, das liegt eher an der Kleidung, die er trägt.
Ja. Ich finde es toll, wie der Metzger halt vor dem Laden das Fleisch zerkleinert. Also mit dem Sand und dem Dreck drumherum.
Und das Benefiz, die Benefizveranstaltung, ne, zur Ausbau des Uhrenturms.
Genau. Hier ist dieser
A. Jones, ja, A. Jones. Der genau, im Jahr 55 war es D. Jones, genau, also, wo der genau, Mist geladen
dieser
war.
Dieser Karren mit Mist, genau. Ja. Das wäre ja so ein LKW, ja, im ersten Teil.
Und da sehen wir, wie das Gerichtsgebäude gebaut wird.
Ich muss mal sagen, dass die griechischen Säulen da ja schon irgendwie sehr fancy sind, ne, für den Vergleich zum Rest des Ortes. Die mussten ja auch mit der Eisenbahn reingeschafft werden, denke ich mal. Das ist, sticht schon
ja,
sehr
gut, wir sind im ausgehenden 19. Jahrhundert, ne? Also, wir sind ja nur in einer Phase, in der in der Architektur durchaus der Stil für das Gebäude dadurch bestimmt wird, welche Funktion es hat. Mhm. Ne? Und ein Gebäude, was, da sitzt ja dann auch wahrscheinlich, das ist ja quasi dann das Rathaus auch,
ja.
Da war dieser griechische Stil durchaus angemessen. Mhm. Deswegen sind ja auch, das haben wir ja dann auch im Kapitolsgebäude zum Beispiel an der anderen Küstenseite.
Ja, ich meinte halt nur im Vergleich zu den ja auch, Holzhäusern, weißt du.
Ja, ja, klar, aber, ne, aber es ist halt innerhalb der Zeit ist das eigentlich klug gedacht, weil das ist die Art, wie man so gebaut hätte.
Wir sahen gerade eben das Wells Fargo-Gebäude und auch eine Kutsche von Wells Fargo. Und heute kennt man die ja eher als Bank. Aber das war ursprünglich ein Transportunternehmen, das erst nachher zur Bank
wurde. Ja. Ja.
Und diese drei Schauspieler spielen wohl Statisten in hunderten von Westernfilmen. Also die sind vielleicht auch einige bekannt gewesen.
Ja, okay. Ja, ja. Das ist eigentlich ganz cool.
Ja.
Hat er gerade daneben gespuckt?
Ich glaube, ja. Auch natürlich eine klassische Szene. Gut, da ist Martin natürlich aber auch so ein bisschen doof in dem Moment, muss man sagen, ja. Dass er ihm das... Also das könnte ihm schon auffallen.
Auch in allen drei Teilen,
die Birne schon ein bisschen durchgebracht.
Ja, also er schafft es irgendwie nie zu bestellen, was er eigentlich möchte.
Genau. Vor allem das, man denkt ja, schön, wie das hier so dampft, ne? Dass er wieder irgendwie so eine Pepsi Light bestellen wollte, ne?
Ja, und jetzt fragt man sich, warum Seamus McFly da auch nicht in die Bar darf. Ist das daran, dass es Iren sind? Ist der irgendwie rassistisch? Oder ja. Der schon recht weit außerhalb. Das soll ja 20 Meilen außerhalb von Hill Valley sein, deren Farm. Das ist auch sehr interessant.
Oder ist es halt einfach geschichtlich vorbestimmt, dass die Tennants und die McFlys sich nicht leiden können?
Mhm. Ja.
Ist das quasi eine biblische... Eine Familienfehde biblischen Ausmaßes, die durch das Schicksal bestimmt wird.
Wobei die McFlys da aber immer den Kürzeren ziehen, leider. Ich muss mal sagen, hier ist es ein bisschen beängstigender, weil es sind halt keine Schulschläge, es sind schon Erwachsene, es sind die berüchtigsten.
Ja, vor allen Dingen, es sind Bewaffnete, ne?
Ja. Alle gehen in Deckung, weil er ihn Mad Dog genannt hat.
Aber Milchgesicht wieder, ne?
Mhm.
Und er feuert tatsächlich 6 Schüsse ab.
Mhm. Oh. Marty hat den Moonwalk. Mhm. Noch ein bisschen.
Genau, der von Michael Jackson aus dem Musikvideo zu Billie Jean und den Konzerten natürlich dann berühmt geworden ist. Ja. Was sicherlich auch dann den Zuschauern ein Begriff gewesen wäre zu dem Zeitpunkt. Das war übrigens ein Spucknapf, der da auf Treffen gefallen ist.
Sag bloß.
Ja, so. ich
Nein, ist ja okay.
Die hat man übrigens deswegen aufgestellt, weil durch das Spucken, also da man auch, damals auch Tabak gekaut hatte, Tuberkulose verbreitet worden ist.
Ja, ich habe das tatsächlich, in Indien gibt es heute noch so Schilder an öffentlichen Plätzen, dass Spucken, Ausspucken hier verboten ist. Mit Hinweis auf Tuberkulosegefahr.
Mhm. Ja, also in allen drei Teilen wird Marty ja von den Talents für die Stadt verfolgt.
Ja, jetzt bräuchte er halt ein Skateboard oder ein Hoverboard, ne?
Ja.
Ein Hoverboard ist vielleicht nicht die beste Wahl.
Ja, aber diesmal geht's halt nicht gut für ihn aus. Denn die fassen ihn ja.
Und ziehen ihn auch da ordentlich erstmal über die Fläche.
Ja.
Was ganz sicher auch ziemlich schmerzhaft sein dürfte.
Ja. Das glaube ich auch.
Vor allem, wie er jetzt in das Holz gleich kracht. Also da hätte er sicherlich schon einige gebrochene Rippen, also mindestens gehabt, oder? Also das sieht schon...
Ja, kommt drauf an. Da hat er jetzt Glück, dass das Pferd, wo er daneben gestoßen ist, nicht auf ihn drauf getrampelt hat.
Ja.
Ja. Ja, und in der Szene bei einer Einstellung, da hat Thomas F. Wilson ihn wirklich einmal kurz gehängt und er hatte wirklich Probleme, Luft zu kriegen und ist dann wohl auch für einen kurzen Moment ohnmächtig geworden. Mhm.
Ja, und die Szene, ich sehe jetzt gerade, dass jemand mit diesem Gewehr ankommt und den Galgen abschießt. Das ist ein Zitat oder eine Hommage an zwei glorreiche Halunken.
Genau, wollte ich gerade sagen, das kennen wir ja auch noch aus einer früheren Folge.
Ah, okay. Also das Gewehr hat Doc, glaube ich, auch auf jeden Fall selbst modifiziert.
Ja.
Mit dieser Linse. Und
ja.
Hat auch so eine schöne Jules Verne-mäßige Geordnung. Das sieht aus wie etwas, was aus so einer Illustration von einem Jules Verne-Roman aus der Zeit entstehen, auftauchen könnte. So eine 19. Jahrhundert-Futuristik-Optik.
Da frage ich mich, ob Doc vielleicht einfach noch kein guter Schmied ist zu dem Zeitpunkt. Weil er irgendwie vom Gesichtsausdruck auch irgendwie so ein bisschen, ja.
Auch schön, dass er das Pferd erschossen hat, weil es war nur, weil es einen Huf verloren hat. Ein Hufeisen verloren hat.
Ja, und das Leben geht natürlich jetzt weiter ganz normal in der Stadt, ne? Also ein bisschen
Aufruhr und dann... Das ist ja nichts passiert, oder?
Ja, das stimmt.
Also da hat natürlich Doc auch schon gemischte Gefühle. Ne? Auf der einen Seite freut er sich, ihn wiederzusehen, aber er ist trotzdem verärgert, weil er eigentlich nicht in die Vergangenheit reisen sollte, um ihn zu retten. Aber er freut sich halt irgendwie dann doch, ihn zu sehen. Das ist toll gespielt, finde ich.
Ja, das stimmt. Das ist ein gut beobachtet.
Das war natürlich auch gerade ein schöner Satz. Welcher Idiot hat dir diese Aufmachung verhängt? Sie waren
das. Sie waren das.
Auch interessant, ne? Wenn du bedenkst, dass die sich offenkundig gerade mal eine halbe Woche kennen und sie ihm dann schon den Grabstein stiftet.
Ja gut, damals hat man einfach dann recht schnell geheiratet und es ging ja alles irgendwie schnell. Man lebt ja auch nicht so lange.
Ja, ja.
Also ich finde ja toll bei der Maschine, also wo kriegt er die ganzen Ersatzteile her, das dann zu bauen? Das ist schon verrückt.
Ja gut, er ist ja der Hufschmied, ne? Er schmiedet es halt selber.
Ja, aber auch so Uhren und so, ja, naja. Ja, es gibt auch Schauspieler, die noch größer als Christopher Lloyd sind, denn der Bürgermeister ist ja nochmal einen Kopf größer. Ja.
Der Bürgermeister sollte übrigens ursprünglich mal gespielt werden von, vom Präsident im Jahre 1985, von Ronald Reagan.
Ja.
Aber das hat sich dann doch zerschlagen, aus naheliegenden Gründen. Und dann hat man eben die Rolle entsprechend umbesetzt. Aber wäre natürlich ein sehr, sehr cooler Cameo gewesen, wenn
ja, der Ex-Präsident. Ja, die wurde jetzt von Hugh Gillen gespielt, der aber 2004 schon verstorben ist und der ist dann 1,93 groß.
Da Das ist natürlich auch gleich sehr lustig, wenn wir sehen, wofür die Maschine eigentlich gut ist. Mhm.
Ja, für ein Eis. Er sieht aber genauso braun aus wie das Wasser,
ja,
was es auf der McFly-Farm gab. Sie sind der Doc-Doc.
Mhm.
Und das Benzin war ja bleifrei, ne? Weil der ja ein bisschen mehr Power braucht. Das kennen wir ja noch, die Info.
Aber das spielt ja so oder so keine Rolle, denn Benzin, ob mit oder ohne Blei, gibt es ja nun erstmal die nächsten Jahrzehnte nicht.
Ja, also jetzt sehen wir, 6 Pferde ziehen den DeLorean. 6 haben sie ja schon. Ihnen fehlen aber leider noch 126 weitere. Der DeLorean hat eigentlich 132 PS. Mhm. Und das klingt irgendwie so, als ob es Doc eigentlich auch von vornherein eben schon gesagt hätte und Marty auch bestanden hätte, wir machen es trotzdem als Experiment oder so. Ja. Also.
Ja, und es ist natürlich auch fürs Bild eine witzig.
Schöne Einstellung.
Ja, genau.
Ja. Es ist vielleicht auch, und es ist natürlich für den Zuschauer auch wichtig zu erfahren.
Ja.
Ne?
Ja.
Was hat er da jetzt nochmal reingekippt?
Das stärkste Alkohol, den es gab. Aber ich finde, das ist komisch, dass sie den da reinfüllen. Also tankt man beim DeLorean vorne am Motor?
Ja, vor allem die Benzinleitung, die ja eben ausgelaufen war, die war ja hinten.
Ja, genau.
Ne? Hinten links da.
Interessanter. wobei das, ich meine, bei einem Diesel geht das grundsätzlich sogar.
Ja.
Also man sollte es jetzt nicht ständig machen, aber bei einem Diesel geht das, oder was? Öl?
Achso, beim Diesel, genau, beim Diesel war doch hier einfach Sonnenblumenöl.
Ja, dann war es Öl, ja. Auf jeden Fall, das kann man, also ne, damit, also man kann tatsächlich eine Flasche Sonnenöl reinkippen in den Diesel, um zumindest bis zur nächsten Tankstelle zu kommen.
Ja, das wusste ich auch nicht. Ich fand das toll vorhin, wie Marty das dann aber so richtig hinschmeißt.
Mhm.
Damit es doch kaputt wird.
Schön, wie wir jetzt im Hintergrund, das ist eine echt tolle Einstellung,
ja,
wie er das so erwähnt und dann wir den Zug hören und er auch hinten anhält.
Hm. Ja, man sah eben vorhin, da wo der Bürgermeister mit seiner Kutsche angefahren ist, dass die Werkstatt vom Dock ja direkt gegenüber des Ratsgebäudes, des Gerichtsgebäudes liegt. Deswegen hat er das auch gut mitbekommen mit dem Talents und dem Hängen.
Mhm. Ist einfach schön, ne, dass das eigentlich bei allen Zeitsprüngen immer irgendwie ein Ende sein muss. Das war ja im ersten Film auch schon, wo die beiden einfach das Auto auf sich zufahren lassen haben.
Hm.
Und hier haben wir jetzt diese Schlucht ausgerechnet wieder.
Ja. Jetzt sieht man übrigens hinter Martys Rücken den Rücken von Clara Clayton.
Ja.
Hm.
Die da auch schön eingestellt.
Ja, eigentlich sollte er sie ja abholen, jetzt war er halt nicht da und dann musste sie sich halt eine Kutsche mieten anscheinend. Das ist quasi wie beim Mietwagen heutzutage. Mhm. Ne? Hat man damals halt Kutschen mieten.
Na und jetzt ist es noch die Shona Shrebrain oder Ravine.
Ja, es gibt da irgendwie auch keine Bauarbeiten. Ne? Es ist irgendwie so halb fertig gebaut und dann ist man so sein gelassen.
Ja, was sagte er? 1,5 Jahre dauert es doch noch, bis sie fertiggestellt ist, hat er doch vorhin gesagt.
Ja, aber gut. Es hätte ja schon irgendwie dann da...
Ja, vielleicht ist es... Nee, wo sind wir im September, ne?
Hm. Ja, ist noch nicht Winter, aber naja. So, und zwar ist Clara Clayton wohl eine Anspielung auf Clara Clemens. Das war die Tochter von Mark Twain. die angeblich mit ihrem Mann, dem russischen Konzertpianisten Ossip Gabrilowitsch, wohl auch mal beim Schlittenfahren, also als der Schlitten von Pferden gezogen wurde, da wurden die Pferde auch von der flatternden Zeitung erschreckt und dabei wären dann auch der Schlitten fast in eine Schlucht gefallen. Und das hat wohl dann Zemeckis und Gale inspiriert, die Person so zu nennen hier und zu der Szene.
Ja, schön auch hier im rechtzeitig im letzten Moment.
Ja. Natürlich hauptsächlich Bücher und Papier, was da durch die Gegend flattert. Mhm. Als Lehrerin ja. Natürlich.
Ja, und dadurch haben sie natürlich schon wieder die Zukunft geändert, weil diese Schlucht jetzt in der Zukunft nicht als Clayton-Schlucht bekannt sein wird. Mhm. So, der Poncho ist natürlich auch wieder eine Anspielung an Leone und Clint Eastwood in den Dollarfilmen.
Und so.
Ja. Ja, gut, Marty ist halt so ein bisschen genervt.
Ja, ich glaube, Marty möchte mal langsam die Zitatmaschine reparieren, wieder in seine Zeit zurück und vor allem nicht erschossen werden, oder das Doc auch nicht erschossen wird.
Mhm. Ja.
Das kann ich auch gut verstehen kann.
Und ich meine, seien wir ehrlich, er ist ein Teenager aus den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts. Da hätte ich auch keinen Bock, in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts irgendwo in einem Ort, der gerade erst im Westen im Entstehen ist, zu leben.
Na gut, es sei denn, man mag halt Western und naja, weiß ich nicht.
Bei ihm ich mag ist. Auch Western, aber deswegen habe ich keinen Bock, im Wilden Westen leben zu müssen, sorry.
Ohne Trinkwasser,
also
ohne
ich hab, Pepsi. Ich habe gerne Wasser, das klar ist zu trinken zum Beispiel.
Also ich finde, hier sind die Rollen so ein bisschen vertauscht. Ne? Da ist halt quasi Marty so ein bisschen die Stimme der Vernunft. Mhm. Doc ist ein bisschen der Romantiker, der plötzlich irgendwie auch sich gar nicht darum schert, die Zeit zu verändern oder so. Ne? Also es ist plötzlich eher so ein Nebengedanke.
Das passt auch so ein bisschen dazu, dass sie beim Schreiben auch sich gedacht haben, dass Martys Charakterentwicklung eigentlich schon so weitestgehend zu Ende ist. Mhm. Und man sich deswegen auch auf den Doc so ein bisschen fokussiert hat.
Das ist einfach auch ein guter Satz, ne? Vor 100 Jahren, das ist dieses Jahr.
Tja.
Also irgendwie ist die Zeitmaschine hier eher das Problem als die Lösung, ne, für alle Probleme. Das ist auch sehr interessant.
Ja gut, ich meine, seien wir ja realistisch, ne? Also ich meine, im ersten Teil ist die Zeitmaschine letzten Endes mit ein Grund dafür, warum er diesen Deal mit den Terroristen eingeht, die ihn dann erschießen. Hm. Marty verhindert beinahe seine eigene Geburt.
Ja.
Im zweiten Teil sorgt es dafür, dass Hill Valley eine üble Dystopie ist, die von einem Pseudo-Donald Trump regiert wird.
Ja, und die ganze USA, weil ich meine, Nixon will seinen fünften,
fünften
Mandat und so. Also.
Ich glaube, ja, stimmt wohl, ja.
Es ist auch schön, dass wir hier wieder so wieder mit einem Modell arbeiten.
Genau.
Ja.
Ich fand auch toll, weil sich eben entschuldigt hat, dass es mal wieder nicht maßstabsgetreu ist.
Mhm. Ja, genau, im ersten Mal hat er sich doch, weil er die Farbe noch nicht auftragen konnte, entschuldigt.
Ja. Und hier ist es nicht maßstabsgetreu.
Aber, Ja, aber wir sind ja in den, wir sind ja im Jahr 1885, da hat man ja für alles ein bisschen mehr Zeit.
Ja, genau.
Es ist zum Beispiel außerdem schön, müssen sie ja nicht, außerdem müssen sie ja jetzt nicht irgendeinen bestimmten Blitz abwarten.
Ja, der richtig. Mhm.
Ich finde die Optik hier schon cool irgendwie. Ne?
Ja, ja.
Es ist alles ein bisschen klobiger und holzerner und.
Richtig. Und das ist halt auch hier dieses Mühlrad da oder das Windrad. Ja. Ne?
Und dass da auch noch Time Machine natürlich draufstehen muss. Ne?
Ja.
Ja. Diesmal geht sie nicht in Flammen auf.
Stimmt.
Vielleicht zum ersten Teil.
Aber er hat ja auch diesmal keinen Kontakt, wo es in Flammen
hat. Hat er da eigentlich Patronen hinten am DeLorean-Modell dran? Ich glaube, das sah so aus. Es
kann sein, dass das diese komischen
Hülsen irgendwie waren.
Spoiler-Dinger sein sollten. Ja. Ist das auch wieder eine. Das ist doch auch wieder quasi wie vom ersten Teil, wo dann Lorraine dann reinkommt, während sie das mit dem Modell durchspielen.
Genau, und beim ersten Teil haben sie auch dann den Lorraine abgedeckt, genau wie jetzt auch. Ja. Stimmt, ja. Ja, witzigerweise wird ja Clara Clayton von Mary Steenburgen gespielt. Und die hat in dem Film Flucht in die Zukunft 1979 Amy Robbins gespielt, die sich da auch in Zeitreisenden verliebt. Und witzigerweise, ich habe den Trailer angeguckt, witzigerweise ist es da H.G. Wells, der durch die Zeit reist, um Jack the Ripper zu verfolgen, der sich eben versucht, der Polizei zu entziehen, dadurch, dass er eben auch durch die Zeit reist. Also ein sehr verrückter Film und eben auch von der gleichen Schauspielerin, wo sie halt dann ungefähr 10 Jahre jünger ist in dem Film.
Und ich glaube, die Rollen sind vertauscht. Ne? Sie spielt dann jemanden aus dem 20. Jahrhundert, der sich in jemanden aus dem 19. Jahrhundert verliebt.
Genau, ja.
Ich finde es auch interessant, dass das ein Teleskop war, was da drin ist, weil man ja bei einer Lehrerin so im 19. Jahrhundert, wo man diesen Kasten gesehen hat, jetzt erstmal instinktiv gedacht hätte, das ist irgendein Musikinstrument.
Ach witzig, ich dachte, das wäre eher so eine Karte, die man dann so ausrollen kann. Dann hatte ich nämlich gedacht.
Also ja, ja.
Und die Bürgermeister tauchen auch immer wieder auf, ne? Das ist auch so ein Ding, was in allen drei Filmen eine Rolle spielt.
Ja, stimmt, jetzt wo du es sagst. Ist das eigentlich wirklich praktisch, dass sie das jetzt schon in Gang setzen, das Uhrwerk?
Tja,
ach, das ist viel schwieriger, das nachher in den Giebel einzubauen.
Vielleicht ist das nur für die Show und dann zur Montage
nachher wird
das
nochmal komplett auseinander.
Ja, genau, ja, ja.
Ja, das kann natürlich sein. Der Schauspieler hat gerade ein bisschen was von Bud Spencer gehabt.
Ja,
ne?
Ja,
stimmt.
Der Fotograf.
Und jetzt das berühmte Bild, was nachher noch wichtig wird.
So, das sind ZZ Top. Und da gibt es auch eine schöne Anekdote von den Dreharbeiten während dieser Szene, weil nämlich ist irgendeine Kamera kaputt gegangen. Und dann haben sie halt gesagt, ja kommt hier, spielt doch mal so eine Nummer. Und nee, Michael J. Fox hat sogar gefragt, ob sie irgendeinen bestimmten Song spielen können. Und dann haben sie das gemacht, ne? Und dann nach und nach haben halt immer mehr Leute vom Cast irgendwelche Liedwünsche geäußert und die haben das halt gespielt und gespielt und gespielt. Und so nach 2 Stunden hat jemand mal gefragt, ob denn jetzt diese Kamera mal wieder repariert ist und Zemeckis meinte, ja, ist schon seit einiger Zeit, aber ich wollte die Party jetzt nicht unterbrechen. Ja, aber gut, wenn man mindestens 10 Millionen durch das Back-to-Back-Drehen spart, dann
kann man... Ja, da kann man auch mal eine spontane Party veranstalten, ne?
Also das war jetzt eine typische Hollywood-Romantik-Szene, ne? Mit dem ganz breiten Lächeln plötzlich. Mhm. Ja.
Das Kleid ist übrigens auch sehr, sehr anachronistisch, weil das viel zu tief ausgeschnitten ist für eine Lehrerin im ausgehenden 19.
Ja, vor allem, weil die anderen Frauen, wie jetzt die im Hintergrund hinter ihr rechts, ja auch, also Kleid haben, das viel geschlossener ist als ihr Kleid. Ja. Hm. Und auch die anderen, die wir jetzt hier gerade am Tanzen sehen, die haben also alle viel geschlossenere Kleider.
Also ich muss sagen, dass mir das eigentlich an der gesamten Reihe sehr, sehr gut gefällt.
Die Anachronismen?
Ja, nee, die immer wiederkehrenden Sachen. Also das Kennenlernen auf dem Tanzabend, ne, dieses städtische, also mit dem Bürgermeister, also kleinstädtische eigentlich, ne? Bürgermeister, mhm. Das Sammeln für diese Uhr. Ja.
Dass wir immer diese, dass wir quasi sehen auch, dass im Prinzip immer dieselben Familien in Hill Valley leben seit Anfang an quasi.
Genau, ja.
Sogar ein Baby könnte mit dieser Waffe umgehen. Das ist eine Anspielung auf die Szene 2015 natürlich im Café der 80er, als Marty da an diesem Spielautomaten mit dem Revolver da Sachen abknallt. Und Elijah Wood also war ja von den beiden.
Also das ganze Spiel ist ja hier, ist ja auch nochmal im Prinzip nur einfach nur eine, die alte Version von genau dem, was Marty da macht. Genau. Das ist ja letzten Endes auch nichts anderes, nur dass es halt nicht elektrisch ist. Im Original sagt er übrigens 7-Eleven.
Statt Space Invaders.
Ja.
Aber gut, 7-Eleven ist wahrscheinlich für also in der damaligen Übersetzung nicht so geläufig gewesen oder wäre, ne?
Nee.
Also nicht auf Deutsch bestimmt nicht, ja.
Hm. Nee.
Gibt es ja auch nicht in Deutschland.
Es gab ja, genau, es gab ja keine 7-Eleven-Shops und wer hätte das gekannt damals?
Ja. Ja, und zwar fühlt sich natürlich Buffett Tannen als das Gesetz, weil der Marshall ja nicht in der Stadt war bis jetzt. Da war ja, es gab ja vorhin ein Schild am Anfang des Films, dass der beim Erhängen von Stinky Lomax dabei sein musste.
Ja. Was übrigens ein Rewrite ist, ursprünglich hatte Buford Marshall Strickland erschossen. Aber das fand man dann doch zu düster und hat es dann umgewandelt.
Ich finde es so auch witziger, dass Strickland da nochmal eine Rolle hat als Marshall.
Ja. Ja.
Ist eigentlich auch schön, dass die vor der Feier die Waffen abgeben müssen, aber dann da auch ein Schießstand wieder ist, ne?
Ja, da hast du nicht ganz unrecht.
Das hatte irgendwie ein bisschen was Absurdes.
Merkt ihr das Wort Disziplin? Hat sich da natürlich über
Generation. Wobei man sagen muss, die Stricklands sind ja dann so ein bisschen gesunken in der Hierarchie, wenn man ehrlich ist, vom Marshall zum Schuldirektor.
Dachte ich mir auch, ja. Ja, und dann nachher zum Bandenführer quasi, 1985 mal der Tiefen. 1985.
So, jetzt haben wir die Frisbee Pies. Das ist auch tatsächlich so, wie das Frisbee entstanden ist. Ne? Das ist wohl auf dem Campus von Yale.
Ja.
Haben die das so rumgeworfen?
Genau, wurden die von Schülern.
Ist die Legende. Ja. Und so ist das entstanden.
Ja, ich fand gerade diesen Witz auch ganz gut. Was meint er da mit dem scharfen Rand? Weil er ja gerade scharf sagte. Und ich finde, von den Witzen gibt es gar nicht so viel in der Trilogie, wo wir irgendwie dann im Sprachgebrauch was anachronistischen Witz gemacht wird.
Es wäre wahrscheinlich auch ein bisschen zu ermüdend, wenn man das ständig hätte.
Ja. So, wir hören jetzt My Bonnie Lies Over the Ocean von der Band. Mhm.
Ist halt
auch schön, wie der Doc gerade gesagt hat, ne? Sie sind zu früh dran.
Ja, aber jetzt macht es plötzlich Sinn, wenn er halt zwei Tage lang verblutet, dann hätte es dann auch wieder gepasst.
Das ist halt der Fehler, den sie gemacht haben, aber ein Stück Information, was ihnen gefehlt hat in ihrer Berechnung der oder Rekonstruktion der zukünftigen Ereignisse.
Was wieder irgendwie auch sehr realistisch ist, weil ich meine, so ein Stadtarchiv jetzt nicht solche Details unbedingt dann aufzeichnen. Das sind dann meistens nur Sterbedaten, vielleicht ein Foto und dann Beruf oder so. Ja. Das war es dann auch meistens.
Aber apropos zu früh, wir sind, glaube ich, knapp vor der Mitte. Und ja, wenn wir den Abspann sozusagen abziehen würden, dann könnten wir ja mal gerade auf das Thema Preise-Auszeichnungen blicken,
ja,
Markus.
Ja, da haben wir natürlich die wenigsten, wenig überraschend grundsätzlich. Dann die Hugo Awards 1991, das ist ein Preis für Sci-Fi-Literatur, nominiert als beste dramatische Präsentation, da hat Edward mit den Scherenhänden gewonnen. Die BMI Film and TV Awards 91 gab es einen Preis für die beste Musik. Und bei den Saturn Awards 91 wurde Thomas F. Wilson bester Nebendarsteller. Es gab die beste Musik. Und noch Nominierungen für die besten Kostüme. Da hat Total Recall gewonnen. Beste Regie, da hat James Cameron für The Abyss gewonnen. Bester Sci-Fi-Film, da hat Total Recall gewonnen. Beste Nebendarstellerin wurde Mary Steenburgen nominiert. Da hat Whoopi Goldberg für Ghost Nachricht von Sam gewonnen. Und ist der einzige der drei Filme, der keine Oscar-Nominierung erhalten hat.
Ja, das war's. Ja, super, vielen Dank.
Vielen Dank, Markus. Jetzt kommt wieder die feige Sau-Anspielung oder auf Englisch Chicken.
Auch schön, wie sie den...
Einfach den Plan mal verraten.
Ja, und auch schön, wie er genervt fragt, ob noch was frei ist am Montag. Auch ein schöner Satz.
Mhm. Toll, wie er jetzt Martin nennt, ne? Weil er einfach so schockiert ist. Er hätte ihn ja eigentlich Clinton nennen müssen. Mhm.
Ja, Band macht weiter, es wird weiter getanzt.
Genau. Das könnte ich den Vorfahrer auch schon nicht merken, die Redewendung.
Ja. Tja, man merkt, dass Martin noch nie mit der Deutschen Bank gefahren ist.
Ja, er ist plötzlich kein
Fremder. Schön auch, wie ihm jetzt, wie jetzt alle auf ihn zukommen. Ja.
Das ist natürlich auch schöne Werbung, ne? Dass man sozusagen, mit welcher Waffe wurde er erschossen, sozusagen, dass das dann Werbung ist.
Ja, und im Prinzip kann der Verkäufer nur gewinnen, denn falls er dann doch verliert, muss ich auf jeden Fall auch die Waffe natürlich zurückholen.
Genau.
Jetzt auch wieder die Methode mit den Dritteln, ne? Dann bist du gleich quasi Michael J. Fox.
Ja, da hat man's grad, da sieht man es, wenn Leute hinter Marty entlanglaufen, sieht man es.
Ich finde, aber es sieht gut aus.
Und Lia, ja. Wobei Lia Thompson so ein bisschen außerhalb vom Fokus liegt, finde ich, ne? Die ist so leicht unscharf.
Ja. Ja, die Szene hätte mehr Sinn gemacht, wenn halt dann doch Crispin Glover den McFly gespielt hätte, Seamus McFly. Mhm. Dann wäre es halt Marty gewesen, der George im ersten Teil was beibringt, dass er nämlich gegen die Bullies sich zur Wehr setzen sollte. Und hier wäre es dann halt Crispin Glover gewesen, der halt dann Marty beibringt, loszulassen.
Das Schulgebäude liegt auch so ein bisschen ab vom Schuss, hat man das Gefühl.
Ja. Und vor allem, es wirkt irgendwie so grün, ne? Es soll ja mitten in der Wüste sein und ja. Es ist so eine Art Oase.
Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist ja groß, wenn da eine Bahnstation ist, dass das an so einer Oase war, weil diese Bahnstation hast du ja gebraucht an Stellen, wo es auch Wasser gab. Für die Loks.
Ah, das wusste ich nicht, okay. Hm. Aber nicht unbedingt Trinkwasser.
Ja, also du hast ja Wasser gebraucht für diese Dampfloks, weil die ja mit Dampf betrieben wurden. Und das war ja irgendwann verkocht alles. Und bei diesen Strecken, ich meine, das sind ja irre Strecken in Amerika, die die damit fahren. Du brauchst halt zwischendurch und danach haben die auch teilweise wirklich die Station ausgesucht. Das ist eigentlich für alle, die es nicht wissen, jeder, der Spielmanns Lied vom Tod noch nicht gesehen hat und nochmal sehen möchte, muss ich mal kurz die Ohren zuhalten. Das ist eigentlich der relevante Plotpunkt in Spielmanns Lied vom Tod. Darum dreht sich eigentlich alles, dass es da Wasser gibt in dem Ort.
Ja, vorhin hatte Doc ihr erzählt, dass man erst in 84 Jahren auf dem Mond landen wird. Das ist dann nämlich 1969 natürlich, wenn der Film 1885 spielt.
Schön auch die Sternschnuppe, die wir ja gerade gesehen haben, die jetzt doch keine Rolle mehr spielt für die anderen.
So. Und wir kennen auch, also, ne, das kennen wir auch ja quasi schon wieder, diese Automatisierung.
Genau, aus dem ersten Teil, genau, Home Automation. Mhm.
Weiß einer von euch beiden gerade zufällig aus dem Kopf, wie lange Doc im Jahr 1885 gelebt hat, bis zu diesem Zeitpunkt?
Oh, nee, weiß ich nicht.
Nee, aber ich dachte auch schon, dass er irgendwie dann das Haus sich recht schön eingerichtet hat dafür, dass er mit nichts angekommen ist, ne?
Ja. Ja.
Marty übt das Ziehen.
Ja, und spielt mal eben schnell Taxi Driver nach.
Ja, jetzt kennen ihn halt alle, ne?
Ja. Vor allen Dingen respektieren ihn jetzt alle. Mhm. Hintergrund hatten wir auch, glaube ich, so eine chinesische Wäscherei gesehen oder was das sein sollte.
Und hier haben wir jetzt die Grabsteine.
Ja, das ist halt der, den man dann auf dem Foto sieht. Ja, Doc war so ein bisschen verliebt, ne, in Gedanken verloren und der Grabstein bringt ihn halt wieder in die Gegenwart zurück.
Ja, das ist natürlich auch eine Szene, die man auch sehr gut aus Lucky Luke Comics kennt. Auch schön, wie sie jetzt ihre Catchphrases getauscht haben.
Ja, ich weiß, es ist stark. In der englischen Version heavy.
So, jetzt hat er eben beinahe was erzählt.
Ja, dieser Unfall wurde ja auch im zweiten Teil angesprochen, ne? Als sie ja 2015 in dem McFly-Haus sind. Weil das wohl ein sehr folgenschwerer Unfall war, wodurch ja auch Martys Hand gebrochen wurde und er konnte danach nie mehr Gitarre spielen und musste auch dem Fahrer des Rolls-Royce Schmerzensgeld zahlen. Also das wissen wir aus dem zweiten Teil.
Auch schön, dass scheinbar niemand mal darauf achtet, was so auf der Strecke passiert und dass die da diese Konstruktion an die Strecke bauen können, ohne dass es irgendjemanden mal nachfragt, was das soll.
Ja gut, aber es fahren ja Züge irgendwie gefühlt auch nur alle paar Tage mal lang, ne?
Also. Ja schon, aber man könnte ja trotzdem meinen, dass das jetzt nicht ganz dass das jetzt nicht an allen vorbeigeht. Ich meine, da hinten ist ja ein Gebäude, ist ja nicht mitten in der Pampa, wo die das machen.
Stimmt.
Was halt auch schön ist, ist einfach, dass der DeLorean auch genau die richtige Spurweite hat, ne? Also wie die Gleise.
Wie die Gleise, ja.
Oder haben die da was anderes drunter gebaut?
Nee, das passt schon. Das ist tatsächlich so.
Die fahren doch auf den Felgen, ne?
Ich dachte, das wären so Zugreifen, die Doc einfach gebaut oder geschmiedet.
Ach so, okay. Ja, stimmt, er ist ja Schmied, ja.
Ja, aber, auch dann muss er ja trotzdem die richtige Breite haben für die, müssen die Achsen ja passen.
Ich glaube, wir sehen die Räder gleich nochmal.
Also, wobei ich mir jetzt gar nicht sicher bin, ist das schon normal? Ja,
ich glaube nicht, dass es eine Felge ist. Ich glaube, es ist schon wirklich Zugräder.
Ja,
ich glaube,
er hat die Felgen verstärkt oder so, dass die nicht brechen.
Ja, er hat einfach getauscht.
Ist ja auch egal. Was ich mich jetzt gerade frage, ist, sind wir denn schon in Normalspur? Das sieht jetzt so normalspurig aus, fast.
Ich weiß aber auch nicht mehr, wann die das umgebaut haben. Aber die haben das doch irgendwann mal komplett umgestellt, ne?
Ja.
Ich finde ja toll in DeLorean, wenn wir jetzt diesen Transistor auf der Motorhaube sehen, diese Zugräder aus 1885 und ein Mr. Fusion hinten ist es. Und das Auto ist ja ursprünglich aus 1985, ist also eine Mischung aus allen Zeitepochen. Das ist schon ganz cool zu sehen. Ja, jetzt können sich die beiden mal ausnahmsweise ausruhen, was ja in den ersten beiden Filmen gar nicht der Fall war. Hier war es ja schon am Anfang der Fall, als sie nach Hause kamen, in den ersten Minuten und jetzt am Feuer, wobei Doc halt eben nicht schlafen kann oder nicht schlafen möchte.
Ja, er hatte ja auch, war das der erste Teil oder der zweite Teil, er möchte sich einem neuen Projekt zuwidmen, die Frauen verstehen, hat auch diesen Witz gemacht, ne?
Das war, glaube ich, im zweiten Teil. Also Normalspur war damals schon verbrannt.
Okay, ja.
1435 Millimeter. Ja, jetzt haben wir diesen romantischen Dialog. Der ja dann gleich in einer anderen Form enden wird. Es ist auch keine kluge Idee, wenn man ehrlich ist, dass er ihr jetzt die Wahrheit erzählt. Ich frage mich, was er dachte, was passiert.
Ja, er ist einfach verliebt und denkt daran nicht mehr. Es ist,
Ja. Ja, da wär diese klassische Lüge von wegen, das sind Leute hinter mir her, ich muss verschwinden, ich will dich nicht in Gefahr bringen, bla bla bla. Das wäre wahrscheinlich in dem Moment besser gewesen. Schön, wie die Musik jetzt kippt.
eine tolle Wendung jetzt, muss ich sagen.
Oh, schön, dass sie das als höflich bezeichnet.
Ja, es war halt der Wilde Westen, da gab es andere Manieren und andere Standards.
Ja, ja.
Ja, es ist aber auch blöd zu erklären. Na, es ist.
Am besten wäre es da gar nicht.
Also, ich glaube, die Behauptung, dass Leute hinter ihm her sind und er deswegen abhauen muss, ist jetzt für den Wilden Westen angesichts der Tatsache, dass er ja bereits mit einem bekannten Revolver einen Streit hat, jetzt nicht unbedingt so weit hergeholt. Mhm.
Also, ich finde, dass auch jetzt der Doc sehr ungewöhnlich für ihn in eine Bar geht. Das war ja in den ersten beiden Teilen gar nicht der Fall. Jetzt erfahren wir, dass er aber schon mal ein Problem hatte mit einem Whisky am Unabhängigkeitstag, am 4. Juli. Also anscheinend ist der Doc dann doch irgendwie integrierter in 1885, als er das je war, 1955 oder 1985. Mhm. Was schon sehr interessant ist. Ich habe sie für alle Zeiten verloren.
Mm. Ja, ist natürlich auch ein schöner Satz, hast du recht.
Was hat er da eigentlich für einen Stock oder so in der Hand?
Nee, das ist Stacheldraht. Er verkauft Stacheldrahtzeug.
Ach so. Ja. Ah.
Also aktuell dauern diese ganzen Zeitreisen, diese ganzen Abenteuer für Marty ja 2 Wochen. Das wissen wir zwischen dem ersten, zweiten, dritten Film. Das sind so die einzigen Szenen, wo sich mal ausruhen durfte. Also.
Mhm.
Hm. Naja, und die Szenen, wo er bewusst
ja, ist. Stimmt. Stundenlang.
Jetzt fängt er an zu erzählen.
Schön aber auch, dass die Flasche gefühlt überhaupt nicht leerer geworden ist im Vergleich zu vorher.
Ja, er wirkt halt einfach angetrunken. Mhm. Ich sage, er wirkt angetrunken und erzählt denen jetzt von der Zukunft, was ich irgendwie auch sehr seltsam finde, also wenn es nach seinen eigenen Regeln geht.
Ja gut, er ist ja nur, er hat ja nur schon was intus. Das ist ja für jeden anders, das Level.
Man, ja. Als Zuschauer.
Aber,
ja, er ist halt nicht da natürlich, er ist ja im Saloon.
Aber andererseits, das, was er erzählt, ist natürlich so unglaublich für die Leute zu hören, dass er damit wahrscheinlich sowieso den Lauf der Geschichte nicht verändert.
Aber man weiß es halt nicht, ne? In anderen Teilen sind ja auch völlig nebensächliche Details, haben Riesenwirkung gehabt.
Ja, aber das ist halt das Ding, was ich meinte, dass der so rausspringt. Dadurch, dass er ihnen jetzt Dinge erzählt, die 100 Jahre in der Zukunft liegen, die keiner von denen sowieso wird erleben können, kann er halt nicht so große Auswirkungen haben wie bei 30 Jahren Sprüngen. Ne? Also da gibt es auch in der Geschichts- und in der Erzählwissenschaft diese 1 bis 2 Generationen, das sind halt schon Grenzen in den historischen Wissenschaften, wo dann tradiertes Wissen sich umwandelt und sich dann in Historie und Legenden splittet.
So, er hatte halt nur den einen Intus, den er jetzt gerade getrunken hat. Also war er eigentlich gar nicht angetrunken davor. Das ist eben.
Ja, aber das war eigentlich ganz cool gemacht, dass er die ganze Zeit darum rumgeredet hat.
Ja.
Das ist übrigens auch ein Filmfehler. der wäre so nicht bis San Francisco wohl durchgefahren, sondern da hätte es dann eine Fährverbindung gegeben.
Da hat man gesehen, dass die Kamera per Hand hochgehoben wurde.
So, das Tabasco-Design ist wohl tatsächlich das von 1885, also sehr schönes Detail. Das sieht schon irgendwie auch eklig aus.
Ja.
Ja. Das ist natürlich auch eine gewisse Ironie, ja, wenn man bedenkt,
dass wir Zeitmaschine haben.
Ja.
Ja.
So, ja, in die Pferdetränke.
Aber wer gerne richtig scharf isst, weiß, dass das nicht viel bringt.
Ja.
Das war ein Reflex.
Der Zug fährt ein.
Sie hat es ja schon recht eilig, ne? Sie sitzt ja sehr nah am Zug, während die anderen Passagiere da ein bisschen weiter warten, weiter entfernt warten.
Die Ironie ist ja, dass seine Zukunft eigentlich überhaupt nichts damit zu tun hat, sondern seine Nachfahren.
Tja, blöd nur, dass es gleich 8 Uhr ist, ne?
5 vor.
Tja. Auch eine schöne Entschuldigung. Ich habe heute keine besondere Lust dazu, mich zu erschießen.
Ja, wir sehen jetzt hinten die oben rechts die Flagge von Kalifornien, die es aber eigentlich 1885 in der Form noch nicht gab. Es gab eine andere Flagge.
Schön hier die Uhr, die Turmuhr, die ist schon wieder ein Stück weiter, ne?
Ja.
Schön, aber lass mich nicht hängen, ich habe gegen dich gesetzt.
Ich habe vor allem halt noch mehr gegen ihn gesetzt als der andere.
Gut, die Wetten standen ja auch 2-1.
Ja, stimmt.
Was ehrlich gesagt dafür, dass er, fällt mir jetzt gerade so auf, dass er so ein Unbekannter ist und Tennen bekannter Revolver hält, irgendwie doch relativ knapp ist, finde ich jetzt gerade so.
Ja, weil er ja auch bei diesem...
ja, okay, hast du recht.
Also wahrscheinlich räumen die dann...
Ja, jetzt würde ich sagen, ja, kann natürlich sein.
Das ist natürlich auch so eine typische...
Ja, das hat schon was Leonett... Ja, ich weiß schon, was du meinst.
Ja,
schon, genau. Fehlen jetzt nur noch die Close-Ups von den Augen.
Ja, genau, ja.
Und Leone,
finde ich aber sehr cool.
Und Leone hätte die Szene natürlich noch mal eine Minute länger ausgespielt.
Natürlich, ja.
Du feiger Tortenschmeißer, du. Das ist schon witzig.
Gibt es hier sowas wie eine Hintertür? Ja, hinten.
Ja, die ist hinten. Die ist hinten. Alka-Seltzer ist ja Aspirin, der chemische Name von Aspirin. Also das fehlt ihm am meisten. Also Trinkwasser,
ja, genau.
Andere ist kein Problem.
Schön natürlich genau. Dass wir hier jetzt gerade gegen den Ofen gefallen sind.
Mhm.
Ja.
Der Zug fährt an. Und wir haben auch gesehen, diese Dampfloks hatten noch kein Anti-Schlupf-System, ne?
Ja, und vor allem ist dann quasi, Passagierwaggons werden von Güterwaggons nicht getrennt. Das sind quasi einfach, ist der gleiche Zug dann.
Mhm.
Ich muss halt jemanden erschießen, am liebsten dich.
Jetzt hat er ihn schon wieder Marty genannt.
Mhm. Wahrscheinlich immer so im Stressmoment, ne?
Das ist aber der andere, nicht irgendwo aufgefallen ist, ne? Das ist ja schon
sehr ungewöhnlich. Aber es sind scheinbar so ein paar Sachen. Also ich meine zum Beispiel, dass auch der DeLorean oft nicht auffällt, weil egal in welcher Zeit, der fällt ja immer auf, ne?
Mhm. Mhm.
Auch heutzutage oder auch 85 wahrscheinlich.
Ja. Gut, dass sich diese beiden Typen hinter sie gesetzt haben, weil ich glaube, sonst wäre der ganze Plan auch nicht funktionieren, ne, wenn sie jetzt nicht die Notbremse gezogen hätte.
Mhm.
Ja, oder sie wäre einfach nicht mitgekommen. Mhm. Wäre einfach dann nach San Francisco gefahren oder wohin.
Wir sehen hinten sogar noch den Rauch vom...
Aber sorgt das nicht auch dafür, dass der Zug erst später beim DeLorean ist? Das ist doch der Zug.
Ach, stimmt. Ja, stimmt. Mhm. Die werden jetzt verspätet wegen dieser...
Richtig, aber die müssen ja auch aufgehalten werden, weil Marty ist ja noch nicht bereit.
Genau, das meine ich, ja.
Der hängt da ja noch drin. Ja, das ist eigentlich ganz cool.
Mhm. Sehen wir auch, dass Ten auch so ein bisschen Showman war gerade beim Revolver flippen.
Mhm.
Ja. Jetzt sehen wir natürlich wieder schön die Problematik des Duells, des klassischen Western-Duells. Es geht ja darum.
Also einfach wegen Notwehr sozusagen.
Es geht ja darum, als Zweiter zu ziehen, aber schneller zu ziehen. Und schön, dass deswegen schmeißt Marty jetzt nämlich auch das Ding weg.
Mhm. Jetzt.
Und das ist halt das Ding, ne? Tennen hat sich jetzt auf jeden Fall schuldig gemacht, egal was passiert.
Ja, genau. Ja. Mhm.
Ja. Ja, deswegen finden das die anderen auch nicht so toll. Es gibt da schon eine gewisse Rechtsfähigkeit.
Ja, das ist das Ding, ne? Wenn der andere als erstes zieht und ich schneller ziehe, habe ich eine Notwehr begangen.
Mhm.
Ja.
Also man fragt sich zwar, wie das ohne Videobeweis dann, sag ich mal, nachgewiesen werden kann, ne, aber...
Dann der Mob, der das
Genau. Das ist auch so ein Eastwood-Ding, ne?
Ja, das war aus Für eine Handvoll Dollar ist das ja. Das hat er hat Biff ja auch im alternativen 1985 sich angeguckt im Whirlpool.
Mhm.
Genau. Mhm. Und deswegen kam in allen drei Teilen eine Art von schusssicherer Weste vor. Im ersten Teil war das ja die der Doc getragen
hat. Ja, stimmt, ja.
Genau. Hm. Um dann doch nicht von den Libyern erschossen zu werden.
Und der Grabstein wurde zerstört.
Man muss auch sagen, also Buford steckt schon ordentlich was ein, wenn man bedenkt,
dass
er
gerade einen
Abstand zertrennt hat mit seinem Kopf.
Ja.
Und der nächste.
Und da haben wir den. Ja, genau.
Ja. Der Witz klappt von allen Generationen, genau,
So, und das war tatsächlich die Szene, wo er ursprünglich für den Mord an Marshall Strickland verhaftet worden wäre.
Ah ja.
Ich finde, es passt aber so besser, weil die anderen Mitglieder erzählen, dass sie die diese Kutsche da ausrauben wollen. Auf dem Festival. Von daher finde ich es eigentlich schlüssiger und halt nicht ganz so brutal. Mhm.
Auch schön, passen sie gut auf das Baby auf.
Tja, Emmett ist nicht da. Hier, da sieht man nochmal diese, das sind doch Patronen, ne,
ja,
hinten.
Ja, als, das sind halt, ja, glaube ich, wirklich doch, die Hülsen.
Ja,
genau, ja.
Ja. Ja, da fragt man sich ja auch, ob der Doc dieses Gewehr mit diesem Sucher ursprünglich was anderes entwickelt hat, ob der irgendwie schon jagen war oder sich gegen Buffett schon mal vorher zur Wehr setzen musste. Das fragt man sich mal, warum er das Gewehr so bereit liegen hatte.
Das ist ja jetzt nicht unrealistisch, ne?
Für die Zeit, ja.
Sieht ein bisschen unbeholfen aus, wie der Doc da versucht, den Zug anzufassen. Aber er schafft es.
Also für alles, was wir bisher vom Doc gesehen haben, finde ich, ist das durchaus beeindruckend, dass er das so geschafft hat.
Ja, stimmt schon, ja. So, beide sind auf dem Zug am letzten Wagen. Und Clara hat sich auch ein Pferd geschnappt.
Ja, sie ist ja eigentlich auch schon eine ganz gute Reiterin, muss
man sagen.
Vor allen Dingen, sie hat nicht im Damensattel gesessen, ne?
Ja, stimmt, ja.
Dafür, dass das eigentlich jetzt so das letzte große Action-Set-Piece des Filmes ist, finde ich, haben wir auch noch relativ viel Laufzeit. Also mit Abspann haben wir ja noch 25 Minuten.
Und die maskieren sich ja im Prinzip nur deswegen, weil der Zugführer die ja sonst erkannt hätte. Ne? Ja. Das war ja der, mit dem die vor ein paar Tagen gesprochen hatten.
Und vielleicht auch, damit es authentischer wirkt.
Ja, und es soll natürlich so ein Gag sein, dass das so ein Überfall ist, ne?
Genau. Sonst hätte ja auch denken können, ja, wir haben noch eine Nachfrage wegen den Geschwindigkeiten und sind auf mal da.
So, da haben sie aber Glück, dass sie den so gut
erwischt haben, ne, an der richtigen Stelle. An der Abzweigung, genau.
So, der Zug fährt aufs Nebengleis, aber nur die Lok. Der Doc freut sich, dass er hupen kann.
Ja, also ich finde, der Doc wirkt da irgendwie schon sehr kindlich, verliebt. Und Marty will eigentlich nur wieder
Aber der Doc ist doch irgendwie schon auch immer ein Stück weit kindlich und hat diese absolute Begeisterung.
Ja, das stimmt, aber er ist in vorherigen Teilen viel ernsthafter. Man darf die Zukunft nicht verändern.
Ja, das stimmt.
Spricht bloß mit niemandem. Das ist hier viel weniger der Fall. Da ist eher Marty derjenige, der es strenger meint als der Doc. Super Zündis.
Also.
Komprimiert
das Holz mit Kohle, ne? Mit Anthrazitkohle.
Ja. Das war, vielleicht musste er auch im Unterbewusstsein, wollte er, dass Clara ihn findet, deswegen hupt er. Das wäre ja doch eigentlich eine schöne Erklärung, ne?
Ja.
Ja, das wäre sehr romantisch. Ja.
Weil es wahrscheinlich eher für Marty gehupt wird.
Ja.
Hier sah man eben ganz gut das Hoverboard hinter Marty.
Das Hoverboard ist ja auch das Ding, was am weitesten durch die Zeit reist.
Mhm. Ja.
Mit 130 Jahren.
Was eigentlich auch ganz schön ist, dass Clara jetzt mitkriegt, dass der Doc einfach nicht gelogen hat, ne?
Ja, sie hat es ja schon gelesen, ne? Zeitmaschine auf dem Modell.
Ja. Ja, stimmt. Aber da könnte man ja noch denken, er ist ein verrückter Spinner, ne?
Ja, aber auch, ja, ist ja wurscht, ob es wirklich so ist oder ob er es nur glaubt, aber gelogen hätte er in beiden Fällen ja nicht, ne?
Gut, stimmt, ja. Hm. So, die Spezialzünder kommen rein. Super Zündi.
Auch schön, dass das auch noch ein Problem werden kann.
Also nicht nur, dass die Strecke da zu Ende ist, sondern auch,
dass der Kessel explodieren kann.
Ja.
Also für eine Lehrerin schlägt es sich ja wirklich ganz gut, ne?
Und der Rauch ist auch grün.
Ja, sieht nicht so gesund aus, das einzuatmen.
Ja gut, aber wir wissen ja immer, ich weiß jetzt nicht, wie er das Holz komprimiert hat, aber es ist ja nur Holz und Kohle, ne?
Mhm. Oh ja, hier ist er grün.
Ja, hier.
Schöner Funkenflug auch.
Mhm. Jetzt ist es gelb.
Jetzt ist es gelb, genau. Also, man weiß ja, was passiert, aber es ist trotzdem irgendwie.
Es hat
immer noch
Spannung, ja, finde ich auch. Es ist eigentlich ganz cool.
Wie am ersten Tag ging es mir ja auch so, dass ich auch dachte, ich weiß ja, was passiert, aber es ist trotzdem
und
spannend.
Vor allem,
da.
Man muss ja auch mal sagen, man ärgert sich ja immer darüber, dass heute bei Social Media immer viel mit diesen Nummerierungen gemacht wird. Erstens, zweitens, drittens, ne? Wenn man irgendwas erklären will, damit es so schön einfach ist. Aber hier passiert das ja quasi auch. Wir haben sozusagen diese Abstufung.
Ja.
Und die Steigerung.
Ja, genau. Und zwar wird ja erst das erklärt, ne, mit den Holzbrickets.
Genau.
Dann sieht man die irgendwann hochgehen. Ja. Man weiß auch, dass es eine Gefahr ist, dass der Kessel explodieren kann. Also, ja. Mhm.
So, warum hupt der Zug?
Ja, wie kann das sein, denke ich wahrscheinlich. Aber sich jetzt darüber freut, weiß man nicht, weil er hat schon gemerkt, dass sie ziemlich in Gefahr ist.
Mhm.
Ja. So, auch schön, dass sie jetzt in die Zukunft mitnehmen wollen.
Mhm.
Aber gut, streng genommen ist das ja nicht schlimm, weil das verändert ja die Zukunft nicht, weil sie wäre ja eh gestorben schon vor ein paar Tagen.
Ach stimmt, ja, genau. Und vor allen Dingen auch Doc hätte ihr dann den Clara Canyon zeigen können, der nicht mehr nach ihr benannt ist.
Also Clayton, ja.
Clayton, ja. Aber sie kann das Auto ja gar nicht sehen, was davor ist, ne?
Ja, muss sie das jetzt sehen?
Naja, warum sollte sie nach vorne kommen?
Ach so, ja gut, der Doc ist ja selber auch.
Sie hat es ja auf dem Modell gesehen.
Ja.
Sie hat es auf dem Modell gesehen, wahrscheinlich nimmt sie ein, dass es so eine Art Waggon da noch davor
ist. Ja, oder so, ja.
Sei auf dem Modell so aus. Schienenräumer, quasi. Für sie sieht es ja wahrscheinlich aus wie so ein sehr speziell, wie ein begehbarer Schienenräumer. Da hat es auch.
Ja, doch, das ist ein
ordentlich
bisschen
was weggehauen.
Ja.
Ja.
Schön auch, dass den DeLorean jetzt hochnimmt.
Ja.
Das Hoverboard.
Gott sei Dank hat er das mitgenommen.
Ja, ist eigentlich ein gutes Tool. So, jetzt fängt natürlich schon der Kessel an. Aber sieht gut aus, ne? Hier vorne. So, die erste Absperrung.
Eine Viertelmeile geht noch die Strecke.
Mhm.
Muss ich gerade nachrechnen, das sind 400 Meter, ne?
Ja. Mhm. Und wie schnell sind wirklich? Die jetzt schon mal bei, wo waren die? Über 80 ja. Meilen, ne?
Ja.
Ja. Über 80 Meilen wäre so 120 Kilometer pro Stunde, ja.
Das ist ah, da sehen wir ja schnell das, schon das Ende der Gleise.
Mhm.
Ja.
So, er hat sie.
Ja, das wirkte jetzt gerade ein bisschen.
Ja, genau.
Ja, der Effekt ist halt nicht so gut, da hast du schon recht.
Mhm.
Ja.
Aber der Doc ist natürlich nicht mit in die Zukunft gereist.
Nee.
Also mit in die, Gegenwart, meine ich natürlich. Mhm.
In die Gegenwart, genau, er bleibt dann da. Und er hat ja auch vorhin gesagt, schade, dass keiner dabei ist, das dann mitzuerleben. Als ein ziemlichen. Das hat er gesagt, ein ziemliches Spektakel wird, ne?
Und
ironischerweise ist er jetzt dabei, mit Clara das zu erleben.
Ja.
Übrigens, sowas gab es wirklich, dass man, das war irgendwie so eine, auch so eine Show, dass einer im ausgehenden 19. Jahrhundert zwei Züge hat gegeneinander krachen lassen. Da hat er richtig Tickets für verkauft und so.
Aha, okay.
Boah, ja.
So halt leere Züge natürlich.
Aber. Ja, 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 ja. So, jetzt haben wir hier den Schnitt. Ja, und das war's. Er kommt einfach wieder, knallt zweimal.
Ja. Da fehlt jetzt wiederum natürlich der Effekt mit dem Eis.
Jetzt, sind wir jetzt haben wir gesehen, dass es die Eastwood schluckt.
Jetzt ist die Eastwood schluckt.
Und es ist auch schön, dass hier jetzt gerade die Schranken runtergehen.
Ja gut, es kommt ja was auf den Schienen, ne?
Ja.
Ja. Und jetzt es ist wohl in der Nähe des Hilldale.
Auch schön, wie der eine da rausgeschraubt hat. Und die alle schauen.
Auf einem DeLorean, ja.
Ja, das ist natürlich doof.
Ja, da.
Also ich finde, er wartet aber irgendwie auch sehr lange.
Mhm.
Ja, war nicht die Tür, die Tür geklemmt im ersten Moment?
Ach ja, ah, ja. Ja. Okay. Ja, das war ja wirklich ein Problem bei den DeLoreans, bei den echten, dass dann häufig die Tür klemmte und ja,
das. Aber das hat natürlich auch gut gepasst, weil das wollte Doc ja immer, dass die Zeitmaschine dann zerstört wird.
Und das.
Ich muss sagen, ich bin ein bisschen traurig.
Das Nummernschild dreht sich wieder wie ganz am Anfang bei der ersten Zeitreise. Ja. Und übrigens bei der Szene auch sehr lustig, da haben sie, glaube ich, irgendwie den Lokführer gefragt, ob das für ihn okay ist, wenn sie das jetzt so machen und so. Und also machen sie Witze, darauf warte ich schon mein ganzes Leben, ein Auto zu überfahren.
Okay. Oh.
So, die Zeitleitung.
Ja, vor allem hier auch der.
In den meisten Fällen wird das ja eher verhindert.
Ja,
aber ist natürlich auch schön als Abschluss auch, dass der DeLorean zerstört ist, ne?
Eben. Mhm. Ja.
Martin natürlich Bitterkeit. Weil er natürlich seinen väterlichen Freund nie wiedersehen wird.
Ja.
Ja. Das ist Biff halt wieder der niedliche Trottel, der ja auch im zweiten Teil war, am Anfang des zweiten Teils war. Oder Ende des ersten.
Ja, das ist ja, wir sind ja eigentlich nicht im richtigen Jahr 1985, ne?
Ja, wir sind halt im geänderten.
Nein, das ist ja auch so, ne?
Ja, genau.
Ja, ja, aber halt im vorteilhaften geänderten, sag ich mal, ne?
Im guten 85.
Ja.
Genau, weil Marty ja immer noch seinen tollen Toyota da hat.
Tja, niemand mag Schleimer-Biff.
Hm. So, Jennifer liegt immer noch auf der Veranda.
Jetzt haben wir wieder diese leichten Noten, immer wenn irgendwas ganz Besonderes passiert. Mhm. Ich glaube auch immer, wenn Marty aufwacht. Ne? Was ja passen würde, weil ja auch wieder jemand aufwacht.
Und es ist wieder Elisabeth Shue, die halt Jennifer spielt.
Ja, das wäre natürlich auch eine lustige Idee gewesen, sie nochmal umzubesetzen.
Ja, genau.
Da sind wir jetzt wieder in Hilldale. Mhm.
Ja, das ist ja die Ecke, die auch dann im alternativen, nee, im 2015 auch vorkommt. Ne?
Aber da ist sie dann doch ein bisschen abgewrackter.
Ja, aber auch noch bebauter, ne? Weil, glaube ich, links ist da noch so ein Feld, das gar nicht bebaut ist. Aber ja, ist auf jeden Fall abgewrackter.
Auch schön.
Er sagt halt ein paar Sätze zu viel, ne?
So. So, und jetzt haben wir den Unfall. Flea ist nochmal dabei. Und seine drei Kumpels, das sind jeweils aus den drei verschiedenen Gangs der Tenants. Jeweils einer.
Ja, und zwar ist ja im Prinzip Needles sein Schulhofschläger oder halt sein Bully, weil die Tenants ist ja eher, sag ich mal, für seinen Vater oder halt seine Vorfahren.
Was insofern ja interessant, ja, weil Biff scheint ja keinen Sohn zu haben, gefühlt, ne?
Ja, doch, Griff, aber dann, ja, weiß ich nicht.
Ja, Griff ist ja, ja stimmt, Griff ist ja sein Enkel dann.
Sein Enkel, genau.
Vielleicht hat er eine Tochter
nur. Haben, aber.
Das ist natürlich auch stark, dass er, wie er
sehr jetzt witzig,
da den Rückwärtsgang einlegt.
Rückwärtsgang einlegt, genau.
Und die hier durchfahren. Und natürlich nimmt jetzt diese ganze, finde ich ganz interessant, dass das ja eigentlich eine Szene ist, die Szene dann in 2015 erklärt, dass man das in den Nachfolgefilm reinpackt und wir quasi eigentlich den Abschluss der Trilogie sehen müssen, um einen Film, um eine Szene, die mitten im zweiten Teil stattfindet, richtig nachzuvollziehen.
So. Ja. Hier finde ich toll diese futuristische Schrift unter dem Kusko. Also sehr 80er Jahre futuristisch, aber naja.
Und natürlich auch schön, wie das Your Fire verschwindet dadurch.
Ja, ja.
Ja. Ich muss aber auch sagen, ich bin, oh, ja, du hast recht, also das ist komisch, dass es erst dann quasi diese Szene, ja, ist quasi ein Abschluss für seine Geschichte.
Ja,
er kommt halt quasi das Problem mit der feigen Sau, mit dem Chicken. Es kommt nicht zu einem Unfall, seine Zukunft wird glücklicher ausfallen, denke ich mal. Also es ist schon schlüssig dann.
Ja, das ergibt natürlich jetzt auch irgendwie keinen Sinn, dass die schon runtergehen, bevor er aus der Zeit kommt.
Ja gut, es ist ja die Zukunft.
Da will die halt dann wegfliegen.
Ja. Also ich muss sagen, ich finde das schon sehr, sehr witzig.
Ja, natürlich ist es
witzig. Ja, aber ich finde, also ich finde, hier parodiert er sich ja schon so ein bisschen selber, ne? Also mit diesem Zug.
Ja, natürlich. Das ist ja als. Wir brauchen ja noch ein Happy End. Ne?
Die ja.
Müssen ja noch einmal.
Ja.
Und wir müssen ja auch wissen, was aus dem Doc geworden ist.
Ja.
Auch schön. Ja. Ja. Um nochmal ganz zum Anfang unserer ersten Folge zu kommen, wo wir die Filme besprochen haben, das ist im Prinzip das Setting. Aus der Zeichentrickserie, ne? Also Docs Familie und die reisen mit dem Zug, ich glaube aber auch und dem DeLorean. Und die beiden Söhne gibt's halt auch in der Serie.
Ah ja. Ich habe die ja nie gesehen, insofern. Interessant zu wissen. To Marty, Partner in Time. Mhm. ist ja auch wieder eine gute Anspielung auf die Zeit ist.
Und natürlich auch ein Wortspiel mit Partner in Crime, ne?
Ja.
Ja, finde ich, fasst diese ganze Zeitreisephilosophie dieser Filme ja auch ganz gut zusammen, diese Abschlussrede vom Doc jetzt gerade.
Ja.
Ja.
So, jetzt hebt der Zug ab.
Wäre interessant zu wissen, wo er denn jetzt eigentlich lebt oder ob er einfach immer durch die Zeit jetzt reist.
Ja.
So.
Warum dreht er sich jetzt so nochmal? Also,
damit es cooler aussieht.
Ja, genau, einfach für den Effekt. Klar.
Naja. So, The End sehen wir jetzt gerade und da wird es ja auch bleiben, denn es gab ja lange dieses Gerücht um den vierten Teil irgendwann, aber es haben ja Robert Gale und Zemeckis klargemacht, dass es keinen vierten Teil geben wird, weil die auch die Rechte an den an der Trilogie halten und von daher wird es der letzte bleiben.
Ja, es ist, an sich ist es ja auch auserzählt, ne? Die Story von denen, da haben wir Flieger, ne? An sich ist es ja auserzählt. Aber was willst du da groß mitmachen? Man könnte natürlich jetzt sagen, jemand anders macht das Ganze oder du rebootest es halt mit neuen Schauspielern etc. Was jetzt natürlich tatsächlich interessant gewesen wäre, vor ein paar Jahren wäre tatsächlich ein Film, der dann im Jahr 2015 als Ausgangspunkt hat, eben weil wir das in der Originaltrilogie verortet haben, diese Zeit, ne? Das wäre jetzt tatsächlich nicht uninteressant gewesen, wenn quasi irgendjemand aus dem Jahr 2015 ins Jahr 85 reist und dann nochmal vielleicht ins Jahr 2035 oder so. Das hätte vielleicht was Interessantes gehabt.
Aber. Ja, also im Prinzip hast du recht, es ist alles erzählt, ist ja auch in sich schlüssig, aber das hat ja, sag ich mal, andere Serien und Trilogien davon nicht abgehalten, da trotzdem noch ein paar hinterzu.
Ja, das stimmt.
Eine Folge Filme hinterzuballern. Also das ist ja gerade aus heutiger Sicht ja leider sehr, ja, sehr, sehr oft
gemacht. Ja, und das, ich meine, das ist halt, ja auch, das ist ja auch hier welchen Film haben wir hier da nochmal, die neunte Fortsetzung, Der Weiße Hai oder was war das?
Der Weiße Hai, nee, das war doch
19, glaube ich,
Jaws 19. Ja, genau, richtig. Ja. Also das wurde ja auch schon hier in der Reihe parodiert. Ja. Also ich finde, es ist eigentlich gut abgeschlossen worden mit dem dritten Teil.
Ja, natürlich ist es an sich abgeschlossen, klar. Es hätte auch so nicht mehr, man hätte es ja so auch nicht mehr weiterlaufen lassen können, weil dadurch, dass der Doc Familie hat, wir ja eine ganz andere Dynamik dann noch haben. Bla, bla, bla. Natürlich ist es halt ein anderes Erzählen. Ne? Serielles Erzählen funktioniert auch, aber dann musst du es halt auch so gestalten, die Ausgangssituation, dass du seriell erzählen kannst. Und das ist ja das Problem, was der hier ja schon hat, weil er eben diese Grundkonstante, wir gehen mal 30 Jahre, eine Generation zurück und eine Generation vor, das bricht er ja schon, indem er 100 Jahre zurückgeht. Weshalb man ja auch so ein bisschen das Gefühl hat, dass da die Luft raus ist.
Ja, und man hat das Problem, wenn man nach wie vor immer anknüpfen will an die vorigen Filme, ne, das ist ja nicht so, dass da einfach was dazukommt, sondern dass durch diese Geschichte mit dem Zeitreisen und der Veränderung von Zukunft, das potenziert sich ja. Also auch an Komplexität und an Problemen. Also von daher ist da auch eigentlich keine Luft noch weiter. Also du kannst eigentlich nur noch weiter nach hinten. Also, aber.
Ja, eigentlich. Ja, und ich muss auch sagen, es wird irgendwann auch sehr kompliziert.
Ja, genau.
Ich meine, es gibt da sehr viele verschiedene Theorien. Und zwar, wenn du jetzt vorstellst, 1955, wie viele DeLoreans sind dann irgendwann plötzlich in der Stadt? Weil es gibt ja den einen, der in der Mine wartet.
Genau, ja.
Dann gibt es den, mit dem die halt ursprünglich dahin reisen, im ersten Film. Und dann gibt es irgendwann den, mit dem sie dann nochmal hinreisen, aus 2015, um halt den Eimer noch zurückzuholen.
Und zwischendurch gibt es ja also noch den, mit dem der alte Biff zurückreist, um seinem jüngeren Ich den Eimer nachzugeben.
Ja, Genau, und das Verrückte ist, die existieren halt alle parallel. Und du könntest im Prinzip den ältesten von denen zerstören und es würde keinen Effekt auf die anderen haben. Aber würdest du den neuesten, also quasi der in der Zeitlinie als erstes da war, zerstören, müssen sie anderen ja nicht mehr.
Und also, wie kannst du denn sicherstellen, dass du auch dann in der entsprechenden Zeitlinie landest? Weil es kann ja auch gar nicht, also es kann ja auch sein, dass das eine andere Zeitlinie ist. Weil ja. du weichst ja schon sofort von der Zeitlinie ab, sobald du in die Vergangenheit reist.
Richtig, genau. Und das dachte ich nämlich auch, weil im Prinzip ist ja das Ende, dieses 1985, was wir am Ende des Films sehen, wo Marty halt diesen tollen Toyota hat und sein Vater ist ein erfolgreicher Schriftsteller und seine Schwester trägt keine Brille und deine Geschwister geht's generell viel besser. Es ist ja eigentlich gar nicht das 1985, was wir am Anfang des Films gesehen haben. Also das ist ja für immer verloren irgendwie im Prinzip. Ja. Also es ist schon kompliziert, sage ich.
Ja. Aber trotzdem haben die das, glaube ich, jetzt, also das ist mir jetzt nochmal aufgefallen, so haben die es eigentlich sehr gut in diesen dritten Teil, sag ich mal, zusammengeführt alles. Und ich muss sagen, ich habe auch gar nicht so das Bedürfnis dass es da jetzt auch weitergeht oder so. Und ich muss auch sagen, also ich fand den jetzt doch nicht so schlecht, also natürlich ist er irgendwie schwächer als zum Beispiel der erste, da würde ich auch sagen, das ist der stärkste Film, aber so richtig schlecht ist dieser nicht, der dritte Teil, ne?
Das habe ich ja ganz am Anfang gesagt, dass er mit den ersten beiden konkurriert.
Ja, genau,
Der zweite hat halt eben dieses sehr dichte Drehbuch mit von 85 in 2015 in 1955 und dann zwischendurch dann immer alles, was so quasi im Hintergrund des ersten Teils spielt.
Mhm. Ne? Hier steht Clint Eastwood auch nochmal drin mit.
Ja, ich glaube, wird gedankt oder so.
Genau.
Ja, ich finde, der Film hat so ein bisschen das Problem, was der zweite Teil auch hatte. Dass, sag ich mal, die erste Hälfte von dem Film richtig gut ist, wo die halt im zweiten Teil ja in 1985 reisen, im Alternativen. Mhm. Nee, Quatsch, erst 2015, dann im Alter 1985 und dann halt diesen Eimer nachstehlen, was einfach extrem in Länge gezogen wird. Das ist ja quasi fast eine Stunde, wo die diesen Eimer nach hinterherjagen. Mhm. Und ich finde das bei diesem Film ja auch so ähnlich. Die erste Hälfte ist schon eigentlich auch richtig gut, auch sehr interessant. Viele kleine Details, die einfach toll gemacht sind, die auch dann für den Doktor und Martys Beziehung auch wichtig sind und um die Charaktere noch ein bisschen weiter auszumalen. Aber dann irgendwann ist so, finde ich, nach der Hälfte so ein bisschen die Luft raus, wo halt dann irgendwie Doc in dieser Bar abstürzt und dann dieses Duell und das zieht sich so ein bisschen, finde ich. Auch diese letzte Szene auf dem Zug da, wo die den verfolgen, es zieht sich halt so ein bisschen. Und ich finde, man merkt halt, dass die beiden Filme sollten ja ursprünglich ein Film sein. Das wäre dann doch extrem lang geworden, aber als zwei separate Filme sind sie irgendwie dann, da gibt es ja doch nicht genug Stoff für, finde ich, irgendwie in der Story. Also es ist eine schwierige Entscheidung gewesen, ob man das als einen Film rausbringt oder als zwei getrennte Filme.
Ein Film wäre es viel zu lang geworden.
Mhm. Das war aber der ursprüngliche
Plan. Ja, ich weiß, aber für einen Film, das hätte ja überhaupt nicht. Vor allen Dingen auch das. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie die ursprüngliche Idee aussah, als man noch mit einem Film geplant hat. Aber wenn wir das jetzt als einen Film gehabt hätten, dann wäre das Pacing auch, hätte ja in die Tonne treten können. Du bist ja in der ersten Hälfte des Films bist du in drei verschiedenen Zeiten und die ganze zweite Hälfte des Films bist du nur in 1885. Also auch das. Also kommt jetzt natürlich darauf an, was das ursprüngliche Drehbuch mal gesagt hat, aber ihr versteht, worauf
ich hinaus bin. Ich finde aber, das ist ein bisschen das Problem bei dem Film, dass er eben nur in 1885 spielt. Weil ich finde, der Reiz der Trilogie ist ja eben dieses durch die Zeitreise verschiedenen Zeiten. Das fehlt dem, finde ich, so ein bisschen.
Ja, ne, das ist es. Ne? Der erste Teil hat quasi, jetzt sind wir schon bei Scream, der erste Teil hat die Regeln aufgebaut. Und der zweite Teil hat eben mit diesen Regeln gespielt. Und der dritte Teil spielt wieder nur nach den Regeln des ersten Teils und wirkt dadurch auch ein Stück weit langweiliger.
Ja. Aber wollt ihr vielleicht nochmal unsere Besprechung so ein bisschen zusammenfassen? Also so Fazit jetzt zu diesem Film und auch zur gesamten Reihe?
Ja, also ich habe ein Fazit zu diesem Film nochmal gerne sagen möchte. Und zwar, ich finde auf der einen Seite, wir haben ja jetzt quasi alle drei nacheinander gesehen, ich finde auf der einen Seite werden diese Running Gags dann irgendwann auch schon ein bisschen altbacken, weil man die schon dritten Mal gesehen hat, aber irgendwie hat man sie ja dann doch auch lieb gewonnen. Mhm. Das ist halt so sehr gemischte Gefühle, weil die eben auch dann da dieser Bekanntheit einem vorkommen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es im Kino vielleicht damals anders war. Es lagen ja sechs Monate zwischen dem ersten und dem zweiten und dritten Teil. Und damals war es ja nicht so, dass man das auf DVD gucken konnte oder irgendwie streamen, das konnte man einfach nicht sehen. Also man musste es quasi in Erinnerung behalten. Und deswegen war in Erinnerung vielleicht nicht ganz so frisch, dass man es halt so ungefähr dann noch in Erinnerung hatte. Und ja, dass der Gag vielleicht besser dann funktionierte dadurch. Weil es halt, weil es nicht am Vortag gesehen hatte, sondern eben erst vor sechs Monaten. Und ich fand irgendwie auch interessant, dass sich der Film, also es war ja immer schon eine Komödie, aber ich finde da bei dem Ende des Films macht er halt schon eine Parodie auf sich selbst irgendwo. Also mit diesem Zug, der dann auch den Doktor, mit dem man halt durch die Zeit reist, also das ist dann irgendwie dann schon dann irgendwo auch Parodie. Was ja irgendwie auch interessant ist, ist ja, hat ja auch was dann.
Ja, er nimmt sich halt selber nicht zu ernst.
Mhm. Genau.
Ja, also das, was du gerade gemeint hast, also das ist ja immer so ein Dilemma vom Fanservice, wenn man es zu viel oder zu gezwungen macht, ist es halt gezwungen und alle hassen es. Aber wenn man es gut macht, lieben es alle. Das ist halt immer so ein schmaler Grat, auf dem man wandelt. Und also diese Wiederholungen, nenne ich es jetzt mal, das ist ja Fanservice im Prinzip. Ja, also mein Fazit habe ich im Prinzip auch schon genannt. Es ist für sich genommen ein guter Film. Es ist eine nette Zeitreisekomödie. Es ist relativ wenig Fish Out of Water im Vergleich zu den anderen Filmen. Fällt mir jetzt gerade so auf, wenn ich drüber nachdenke. Und er hat eben das große Problem, dass er halt mit den deutlich besseren ersten und zweiten Teil konkurrieren muss. Aber gut, kann er nichts für, aber können wir auch nichts für, dass wir ihn damit logischerweise vergleichen. Mhm. Ja.
Ja, ich würde auch noch mal einmal kurz so zusammenfassend zu den drei Filmen, die wir jetzt sozusagen in der letzten Zeit zusammen besprochen haben, mal sowas sagen. Ich muss sagen, erstmal als Trilogie finde ich die Reihe eigentlich ziemlich cool. Also weil es ist, ne, das ist nicht so, es ist was Lockeres, es ist aber trotzdem keine Blödelunterhaltung, sondern es ist eine Kultunterhaltung. Ne? Deswegen ist es eine Kultreihe. Mhm. Ne? Das würde ich einmal sagen. Und dann zum Beispiel, ich glaube, was mir halt dann am ersten Film natürlich am besten gefällt, ist einfach so diese wunderbare oder exemplarische Darstellung des Drehbuchs, ne? Die Stärke des Drehbuchs, also wie toll da die Sachen zusammengepackt sind. Das ist einfach super. Dann der zweite Teil, klar, das mit der Zukunft. Ne? Also wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass die Zukunft da eigentlich nur ein ganz kleiner Teil ist. Aber wir da zum Beispiel das Hoverboard dann kennenlernen, was ja auch heute noch, sage ich mal, ein wichtiges Utensil ist, ne? was vielen auch ein Begriff ist. So wie der Fluxkompensator ja generell auch als Gerät für diverse Probleme, auch technische Anlagen. Ne? Adrian, du hast das, glaube ich, bei der ersten Besprechung auch erwähnt. Und ja gut, das Schöne ist auch, dass dieser dritte Film jetzt nochmal, dass er nochmal stärker so die Dollar-Trilogie mit parodiert oder zumindest darauf verwiesen hat. Das fand ich, das war nochmal ein bisschen eine eigene Sache, ne? Also auch so ein bisschen der Western zu sein. Also von daher auch irgendwie zusammenhängt, aber irgendwie steht auch jeder Film so ein bisschen für sich. Und auch wenn der erste Film doch wirklich, ne, das mit dem Drehbuch, das überzeugt mich mit am meisten, das war einfach exemplarisch super, ist es doch eine sehr gut schaubare Trilogie. Ja, und ich finde es schön, dass wir die zusammen besprochen haben.
Wo du gerade den Begriff Kultfilm genannt hast, sehr schönes Ereignis, was ich heute Morgen im Autoradio mitgekriegt habe. Da hatte nämlich der Sender angekündigt, eine Reihe zu niedersächsischen Erfindungen zu machen. Mhm. Und den Teaser, da haben sie nämlich auch mit dem Leitmotiv der Titelmelodie untermalt.
Ah.
Ne? Mhm. Also zeigt ja offenkundig, wie sehr wir diese Filme auch, also A, ins kulturelle Gedächtnis eingegangen sind. Beim ersten Teil habe ich ja auch schon auf diesen Gag, den die Tagesschau damals gemacht hat, verwiesen. Und welche Bedeutung sie auch offenkundig haben und dass man sie auch so assoziiert, dass man eben für so einen Radiobeitrag einfach die Titelmelodien von lizenziert für, weil das die Leute mit sowas assoziieren auch.
Ja, das stimmt, du hast recht, das spricht ja auch nochmal dafür, ja, wie prägend eigentlich die Reihe dann ist, ne?
Ja.
Ja.
Ja, also ich würde auch nochmal sagen, als Antwort auf Martin, also ich denke auch, es ist ein Feel-Good-Film, also man lächelt da unglaublich viel, aber es ist trotzdem nicht lächerlich, es ist einfach witzig, man hat halt Spaß dabei, es ist jetzt auch kein sehr ernsthafter Film, es ist eher eine Komödie, aber es werden auch Werte vermittelt, ne? Man lernt da viel über Freundschaft, Vertrauen, Liebe irgendwo auch.
Verantwortung.
Es fällt der Satz am Ende. Verantwortung, genau. Es fällt der Satz am Ende, deine Zukunft ist immer das, was du daraus machst. Also gebt euch ein bisschen Mühe, als Doc das am Ende zu Marty und Jennifer sagt. Was ja irgendwie auch dann interessant ist als Schluss, als Fazit.
Und Adrian, nur kurz mit eingeworfen, auch aus dem zweiten Teil, im Prinzip ja so ein bisschen Gesellschaftskritik, also Politikkritik. Ja. Ne? Das kommt ja auch mit rein, ja.
Genau, wir haben ja auch sehr verschiedene Rechtsformen
erlebt,
muss man ja auch mal sagen. Also wir haben ja einmal das 2015 erlebt, wo irgendwie, was war das, Gerichtsurteile in 2 Stunden gefällt werden oder so.
Weil man die Anwälte abgeschafft hat.
Ja. Ja, genau, weil alles so mega schnell geht. Und dann ist es aber so, dass im Wilden Westen zum Beispiel der Buffett Tannen ja so ein bisschen seine eigene Vorstellung von Recht hat. Also wenn jetzt jemand ihn Mad Dog und nicht Mr. Tannen nennt, wie der Barkeeper ihn ja nennt und auch zu nennen hat, dann wird er eben aufgehängt am Gerichtsgebäude. Das ist halt so seine Vorstellung von Recht. Oder halt auch mit diesem Duellieren. Das ist auch schon interessant, so als eins der Motive, die halt auch vorkommen in dieser Trilogie. Und ich fand halt auch, ist mir noch aufgefallen bei diesem Teil, der ist irgendwo auch als Familienfilm gedacht, weil man muss sich ja vorstellen, wenn die Familie diesen Film sich anguckt, dann kennen halt die Jugendlichen die Sachen aus den 80ern, die halt zu dem Zeitpunkt neu waren, aber vielleicht deren Eltern die Sachen aus 1955, die Howdy Doody Show und solche Sachen zum Beispiel. Also, oder viele Details wie jetzt die Transistoren, als es keine Verstärker gab und all solche Details, die irgendwo auch schön sind und dann vielleicht verschiedene Generationen auch dann einen Begriff sein können. Ist auch schön gedacht. Und ich muss sagen, hast du auch schon vorhin erwähnt, ich finde halt einfach toll, dass es 2015 halt immer noch futuristisch ist und nicht jetzt völlig überholt wirkt. Ne? Und das andere, das hatte ich ja auch bei der letzten Folge auch angesprochen, ich finde halt dieses Alternative 1985 sehr interessant, weil mir auch klar geworden ist, man kann nicht einfach nur eine Sache in Isolation verändern. Das hat immer dann Auswirkungen auf das Leben anderer Menschen und kann dann wirklich zu Konsequenzen führen, die so gar nicht abzusehen sind. Das finde ich wirklich sehr interessant in dem Film. Weil man sich ja immer wünscht, hätte ich jetzt, weiß ich nicht, im Lotto gewonnen oder hätte ich das und das nicht gemacht. Man weiß ja nie, was dann sonst passiert wäre. Und das finde ich in dem Film einfach mal toll ausgespielt zu sehen.
Ja, die Filme zeigen ja schön auch den Schmetterlingseffekt, ohne ihn jetzt jemals zu benennen, interessanterweise. Ist mir jetzt auch gerade so aufgefallen. Und auch wir haben ja wenn ich es jetzt nicht gemacht hätte, hätten wir den Begriff ja auch nie genannt.
Ja, stimmt.
Ja, und generell Zeitreisetheorien werden ja gar nicht benannt, wie die Stringtheorie und so, die werden ja gar nicht genannt, diese verschiedenen wissenschaftlichen Begriffe dazu.
Ja. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, wie bekannt waren die jetzt 85, hätte man das, wie leicht hätte man das 85 da so reinbringen können, ohne erstmal 5 Minuten den Doc erklären zu lassen.
Ich finde, eine andere Schlussfolgerung aus der Trilogie ist auch, Dinge verändern sich, aber eigentlich bleibt alles dann doch irgendwie gleich. Also was die Hill Valley-Geschäfte angehen oder halt die Tannens, die McFlys und was Marty gerade eben sagte, dass man auf diesen Tanzveranstaltungen halt Mädchen kennenlernt und sich da Paare treffen. Das Setting verändert sich ein bisschen, die Musik ist anders oder die Kleidung ist anders, aber im Prinzip bleiben die wichtigsten Dinge irgendwie dann doch.
Das könnte doch auch so ein bisschen ein Film oder eine Trilogie sein, die einfach auch so diesen Satz, ja, früher war alles besser, auch so ein bisschen aufs Korn nimmt. Einfach zu sagen, so, nee, jede Zeit für sich hat seine eigenen Herausforderungen und Probleme. Also wir brauchen uns gar nicht damit aufhalten, mit diesen Gedanken, was wäre, wenn, ne? Also, hätte man damals oder so, oder müssen wir jetzt nicht auch, also wenn ich diesen Almanach hätte oder so, ne, davon kann man sich quasi befreien. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen so diese pädagogische Kraft dieses Films.
Ja, aber es ist trotzdem so, dass es irgendwie dem Doc zum Beispiel 1885 am besten.
Ja, das stimmt, ja.
Das ist eben das ja, das Interessante da dabei.
Wegen der Liebe.
Aber auch davor schon. Er war irgendwie viel integrierter in der Stadt.
Ja.
Also die kannten alle, der Bürgermeister kam zu ihm, er war schon mal in der Bar gewesen, deswegen sprachen die ihn ja an, was da an einem Unabhängigkeitstag davor passiert ist. Also er wirkt irgendwie integrierter, als er das je war, 1955 oder auch 85.
Ja, interessanterweise, ich habe jetzt gerade nachgeguckt, also Stringtheorie gibt es seit den 60ern und in den 80ern nochmal einen starken Aufschwung und in den 90ern hat es dann so richtig durchgeschlagen. Also es ist jetzt nicht unrealistisch, dass Gale und Zemeckis einfach zu dem Zeitpunkt noch nie diesen Begriff gehört haben und große Teile des Publikums und man das auch dementsprechend deswegen gar nicht mit einbauen konnte.
Ja.
Ja, schön. Ich möchte noch mal einmal ganz kurz auf das, die Möglichkeit hinweisen, I Went to Films zu unterstützen. Wenn ihr nämlich I Went to Films und andere Produktionen von Martin Bornemeier unterstützen wollt, dann schaut mal auf martinbornemeier.de vorbei oder auch hier in die Podcast-Beschreibung oder auch auf iwenttofilms.de. Wir freuen uns nämlich über euren Beitrag.
Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank wieder fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte mit euch. Ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und ich wünsche euch noch viele weitere Folgen.
Ja, und also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das auch nicht das letzte Mal war, dass du oder ein anderer Gast bei uns waren.
Gerne.
Und ja, dann würde ich sagen, an alle an den Empfangsgeräten, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Danke auch von meiner Seite. Tschüss.
Danke, tschüss.
I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.